Die Botschaft Jesus Christus, derselbe gestern, heute und für immer, wurde am 27.06.1963 auf dem Campground der Associated Brotherhood in Hot Springs, Arkansas, gepredigt. Übersetzer ist Bruder Klaus Konrad. Danke, Bruder. Bruder Samuel Johnson sagt, Gott segne dich, Bruder Branham, der Übersetzer. Ich müsste schon ein tolles Leben führen, um so einem Ruf gerecht zu werden, oder? Aber ich weiß, das sehr zu schätzen. Was würde es mir nützen, wenn niemand glauben würde? Ja, ihr braucht jemanden, um zu glauben, egal was Gott tun würde. Wenn ihr nicht an das glaubt, was er tut, dann, es müssen zwei von uns sein, wisst ihr? Jemand muss mit dir an die Sache glauben. Und egal was passiert, wenn niemand glaubt, hat das Ganze keinen Nutzen. Es würde überhaupt nichts nützen. Aber ich bin so froh zu hören, dass die Menschen immer noch an diese wunderbare Geschichte des Herrn Jesus glauben. Er ist die große Liebe für uns alle. Und ich hatte so eine wunderbare Zeit gestern Abend. Ich bin nach Hause gegangen und habe bis heute von den Ergebnissen gelebt. Ich komme zurück, um nachzutanken. Und ich glaube, dafür sind wir alle gekommen, um die Lieder Zions zu hören, die Zeugnisse des Volkes und im Haus des Herrn. Ich glaube, in der Bibel wird einmal gesagt, wie lieblich ist es, dass Brüder in Eintracht beieinander wohnen. Es ist wie das Salböl, das auf Aarons Bart war und bis zum Saum seines Rocks lief. Ich glaube, es gibt nichts Wertvolleres, als ein vereintes Volk zu sehen, das im Geist des Herrn einträchtig beisammen ist. Wisst ihr, ich denke, dass die 10 Tage, in denen sie auf die erste Ausgießung des Heiligen Geistes warteten, eine Zeit der Eintracht gewesen sein muss, in der die Menschen alle vereint und einmütig waren. Und jedes Mal, wenn die Menschen seitdem zusammenkommen, trifft sich der Heilige Geist mit ihnen. Die Bibel sagt, dass Jesus sagte, wo immer 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir wissen also ganz genau, dass Jesus sich mit uns versammelt hat, weil wir uns in seinem Namen versammelt haben. Heute Abend ist es an der Zeit, für die Kranken zu beten. Und als ich zur Tür hereinkam, sah ich, dass da welche lagen, die krank und betrübt waren. Mein Sohn kam gerade zurück, um Schwester Moore und mich abzuholen und in die Gemeinde zu bringen. Er sagte, er habe Gebetskarten verteilt, damit er sie nummerieren und die Leute einzeln nach oben bringen könne, um für sie zu beten. Heute hatte ich einen wunderbaren Tag. Ich war in einem kleinen Park hier unten. Ein Mann kam vorbei und sammelte die Sachen aus den Mülltonnen auf und legte sie in einen Wagen. Und so erzählte er sprach darüber, dass er da wäre wie ein Tourist auf der Durchreise. Ich sagte, ich bin wegen des Treffens hier. Er sagte, oh, da oben auf dem Zeltplatz. Ich sagte, ja. Er sagte, nun, sagte er, ich fahre morgen Abend hin. Er sagte, dort wird ein Prediger Bruder Branham sprechen. Und ich sagte, ja. Und er sagte, nun, sagte er, ich möchte hinaufgehen. Er sagte, meine Frau und meine Familie waren gestern Abend da. Und der Mann rauchte. Und ich sagte, nun, sagte ich, kennst du Bruder Branham? Er sagte, oh, das ist schon Jahre her. Ich sagte, er war hier wegen, ich dachte immer, dazu braucht man viel Mut oder Glauben oder so. Er sagte, ich war hier in der Rüstungsfabrik, um zu sehen, wie sie auf Bahren und Tragen blind und entstellt auf die Plattform gebracht wurden und von dort gingen. Aber ich sagte, ich bin Bruder Branham. Und er sagte, oh, ich bin nicht. Er steckte seine Zigarre wieder ein. Er war ein richtiger Gentleman. Ein anderer Mann kam hinzu, ein sehr feiner. Wir unterhielten uns ein wenig. Ich erzählte ihnen von der Gegenwart Gottes. Es gibt keinen. Nirgends könnt ihr hinschauen, ihr könnt auf den Baum schauen und sehen, dass er von Gott gelenkt wird. Und alles, was ihr seht, ist Gott. Ich sagte, ich hoffe, wenn wir uns im Leben wiedersehen, dass ihr so christlich sein werdet wie eure Familie. Ich habe für sie gebetet, sobald sie gingen, auch für den anderen Gentleman. Und wenn sie heute Abend hier sind, hoffe ich, dass ich sie nicht in Verlegenheit bringe, wenn ich das sage, aber ich vertraue darauf, dass Gott aus diesen beiden Männern Christen machen wird. Wir wollen uns in einem besseren Land wiedersehen, wo der Baum des Lebens auf der anderen Seite des Flusses blüht. Wir alle wissen, dass wir dorthin kommen werden. Und wenn ich jetzt über die Märkte und Plätze gehe, werden alte Erinnerungen wach. Als ich gestern Abend rausging, saß Bruder Johnson draußen. Ein Bruder, er und Schwester Johnson. Ich habe sie schon seit einigen Jahren nicht mehr gesehen. Das letzte Mal, als ich ihn sah, war er gelähmt. Das war drüben in Kalifornien. Bruder Noel, das weckt Erinnerungen an die alten Zeiten, als ich das erste Mal nach Arkansas kam, in eine kleine Stadt namens Mork, eine kleine Pfingstgemeinde, die auf der anderen Seite stand. Weiter ging es nach Corning, Arkansas, zu Bruder Johnson und seiner Frau. Ich erinnere mich noch genau an diese großartigen Tage. Dann ging es weiter zu Bruder T. Richard Reed. Ich erinnere mich an den Morgen unten in Jonesboro. Seine Frau war unfruchtbar. Er wollte Kinder. Ich saß hinten im Zimmer und die Leute hatten das Ginter vom Fenster losgerissen und kamen herein, um für die Kranken zu beten. Er schickte mich zurück in ein Zimmer. Ich sollte eine Gebetslinie haben. Er dachte, ich gehe rein und lege mich ins Bett. Und dann standen die Leute im ganzen Hinterhof auf und ab, bildeten eine Gebetslinie und er schlief da draußen. Ich war hinten und betete durch das Fenster für die Kranken. Und ich erinnere mich, dass ich am nächsten Morgen rausging. Schwester Reed hatte schon alles vorbereitet, um ein kleines Kind zu bekommen. Und ich fing an, durch die Türen zu gehen. In einer der ersten Visionen in der Versammlung sah ich, wie sie einen kleinen blondhaarigen Jungen im Arm hielt. Ich sprach im Namen des Herrn, dass sie es bekommen würde. Das tat sie. Und wie Gott ihr Zuhause segnete. Und oh, so viele Dinge. Und Bruder G.H. Brown, Little Rock, hier unten. Ich erinnere mich an die 505 Victor Street. Wisst ihr, ich würde gerne mal eine Reihe von Treffen in Arkansas machen und die Gemeinden und so weiter besuchen und die Leute sehen und ihre Hände schütteln. Das ist wunderbar. Dieses Volk Gottes. Überall, wo ich hinkam, war ich im Dschungel Afrikas, bei den Indianern, den Feuerschluckern und Medizinmännern in allen Ländern und auf der ganzen Welt. Aber ich habe nie vergessen, wie meine Freunde in Arkansas ihre Kinder an den Händen hielten und sie unter den Truck legten, wenn es regnete. Ich habe gesehen, wie junge Mädchen barfuß die Straße hinunterliefen, sich die Füße abwischten, ihre Schuhe und Strümpfe anzogen und hereinkamen. Ich zurück im Gebüsch, betend für die Versammlung. Das werde ich nie vergessen. Was für echte, aufrichtige Menschen das sind. Ich bin so dankbar, dass es noch solche Menschen auf der Welt gibt. Heute Nacht hatte ich vergessen, dass ich an diesem Tage zu diesem Treffen kommen musste. Und es hat mich einfach gezogen, gezerrt. Neulich kam einer der Leiter des Treffens, der sich um die Auslandspost kümmert, mit 600 Einladungen aus dem Ausland. Darunter viele Petitionen und mit einem dicken Buch, das in den letzten 6 Monaten für die Plätze eingetroffen ist. Ich wünschte, ich könnte zu jeder einzelnen Einladung gehen. Aber normalerweise versuche ich einfach so zu gehen, wie der Herr mich führt. Ich habe meine Treffen nie groß werden lassen. Ich bin immer noch derselbe kleine alte Bursche, der irgendwann einmal gekommen ist. Ich muss kein Geld haben. Ich habe keine großen Programme zu sponsern. Ich brauche überhaupt kein Geld. Der Herr kümmert sich darum, so wie er es am Anfang getan hat. Der einzige Unterschied heute Abend ist, dass ich, als ich nach Corning kam, eine zerrissene Tasche hatte. Mein Bruder hatte mir einen Anzug geschenkt, den er hatte. Ein junger Mann und er hatte ihn zerrissen. Und ich, es war auf der rechten Seite und hinten war eine große Stelle eingerissen. Meine Frau und ich gingen in einen 10-Cent-Laden und besorgten ein paar von diesen Flickstücken, die man aufbügeln kann, wisst ihr? Aber es ließ sich nicht aufbügeln, diese Tasche. Sie ist immer wieder herausgerutscht. Ich besorgte mir einen Faden und nähte sie zu. Das war keine besonders gute Arbeit. Damals hatte ich noch keinen Mantel. Ich weiß noch, dass ich meine rechte Hand über die gerissene Stelle hielt und meinem Predigerfreund mit der linken Hand die Hand schüttelte, um den Mantel nicht zu zeigen. Und ich sagte, entschuldige die linke Hand, sie ist näher an meinem Herzen. Heute habe ich einen besseren Mantel, aber ich will euch immer noch so nah an meinem Herzen haben. Dort wart ihr schon immer. Ich liebe den Herrn Jesus genauso wie damals. Und ich hatte das Vorrecht, zu 500.000 Menschen auf einmal zu sprechen. Ich habe Altarrufe erlebt, bei denen bis zu 30.000 Einheimische auf einmal ihr Herz Jesus Christus schenken und ihre Götzen auf den Boden warfen. Ich habe 25.000 herausragende Wunder gesehen, die in einer Sekunde mit einem Gebet in Durban, Südafrika, vollbracht wurden, wo 16 LKW-Ladungen mit Rollstühlen, Feldbetten und Tragen. Die Tragen kamen die Straße herunter, am nächsten Tag, als Sidney Smith, der Bürgermeister, mir sagte, ich solle gehen, rief er mich zu sich und sagte, geh in den Raum und schaue dort auf das Indische Meer hinaus. Und da kamen sie herunter, Eingeborene, die sich untereinander bekriegt hatten. Sie lagen auf Feldbetten und tragen selbstgemachten Sachen, die sie am Tag zuvor hergebracht hatten. Und da kamen sie hinter diesen 16 Lastwagen herunter und sangen, glaube nur, alles ist möglich, glaube nur. Das lässt einen denken. Erstaunliche Gnad, wie süß der Klang, sie hat errettet mich. Zu wissen, dass ich mit solchen Menschen Gemeinschaft habe, um hier auf dieser Erde und in der Ewigkeit zusammen zu leben. Ich betrachte es als ein großes Vorrecht, in eurer Kampagne oder hier in eurer Versammlung zu sein. Mir wurde die große Ehre erwiesen, morgen bei einer eurer Versammlungen zu sprechen, gegen Mittag, denke ich. Und von 12 bis 12:30 Uhr oder so ähnlich, morgen, so der Herr will, ich möchte nur mit einer einfachen kleinen Evangeliumsbotschaft hier sein. Nun, heute Abend, um für die Kranken zu beten, ich weiß nicht, die Salbung für Kranke zu beten ist eine, es ist derselbe Geist, aber es ist eine andersartige Salbung, wenn man für die Kranken betet, wenn man auf diese Weise betet. Ich habe seit heute früh nichts mehr gegessen und ich komme in das Gebäude, faste und bete. Und ich will nicht predigen, damit ich unter der Salbung stehe wie ein Prediger, um zu predigen. Ich möchte die Gegenwart des Herrn spüren, wenn ich für die Kranken bete, denn ich möchte, dass jeder, für den ich heute Abend bete, geheilt wird. Ich möchte, dass es zur Ehre Gottes geschieht, dass Gott die Kranken heilt und ich glaube, dass er es tun wird. Und um das zu tun, viele von euch waren wahrscheinlich noch nie in einer Versammlung und viele von euch sind mit dem Dienst nicht vertraut. Einige von euch erinnern sich noch daran, als ich das erste Mal hier in Arkansas war. Es war vorhergesagt. Ihr erinnert euch. Ich nahm die Hand der Leute und hielt ihre Hand für ein paar Augenblicke fest. Und dann hat der Herr gesprochen und gesagt, was sie hatten. Ich habe euch erzählt, dass er mir gesagt hat, als er mir begegnete, dass, wenn du aufrichtig bist, wird es sich wieder ereignen und du wirst das Geheimnis ihrer Herzen kennen. Wie viele haben mich das je sagen hören, bevor es passiert ist? Die Versammlung sagt, Amen, der Übersetzer. Nun, das war es dann auch. Jetzt ist es noch weiter gegangen. Es geht einfach weiter. Der Herr segnet weiter und dafür sind wir einfach dankbar. Irgendwie, ich bin kein Prediger, das weiß jeder. Ich bin ein Ersatzrad. Man benutzt ein Ersatzrad, wenn man eine, wir haben aber keine Reifenpanne nun. Ich bin nur zufällig hier und wir wollen das Ersatzrad ein bisschen rollen lassen. Aber ich bin ein Ersatzradprediger, denn ich habe keine Ausbildung, um ein Prediger zu sein. Niemals ging ich in eine Bibelschule, aber was ich über Jesus Christus weiß, möchte ich auf meine eigene bescheidene Weise ausdrücken. Und Gott hat es gewürdigt. Und ich hoffe, dass der Gott, den ich liebe und den ihr liebt, heute Abend mit uns zusammen ist, so wie er mich gesandt hat, um für die Menschen zu predigen, das heißt, für die Kranken zu beten. Lasst uns nun eine kleine, routinemäßige Botschaft hören. Wenn man die Botschaft nicht vor die Leute bringt, dann verstehen manche sie nicht. Sie gehen dann weg und sagen, davon habe ich noch nie gehört. Ich weiß, dass es so etwas in der Bibel nicht gibt. Um das klarzustellen, möchte ich, dass ihr euch jetzt ein paar Augenblicke lang den Titel einer regulären kleinen Routinebotschaft anhört. Das Thema der Kampagne, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und für immer. Erinnere dich an diesen Titel, den Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und für immer. Und bevor ich lese, möchte ich euch etwas fragen, könnt ihr mich gut hören? Jemand hat mir gesagt, dass es einen Widerhall gibt, weil die Decke so ist. Ist es besser, wenn ich so zurücktrete? Ist das so? Die Gemeinde sagt, nein, der Übersetzer. Nein, muss ich näher ran? Ist es besser? Ja, der Übersetzer. In Ordnung, so ist es gut. In Ordnung. Schlagen wir nun in der Bibel in Johannes 12 den 20. Vers auf und lesen wir von hier an. Es waren aber einige Griechen unter ihnen, die heraufkamen, um auf dem Fest anzubeten. Diese kamen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn und sprachen, Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Nun, das ist eine ziemliche Frage und es ist ein großer Wunsch. Und jetzt lasst uns für die nächsten 20 oder 30 Minuten ganz genau zuhören, dann wird es für euch kein Geheimnis mehr sein. Ich glaube fest an das, was das Wort Gottes sagt. Ich weiß, dass Gott Dinge tun kann, die nicht in dem Wort stehen, aber wenn er einfach tut, was er im Wort verheißen hat, reicht es mir schon, ihn zu sehen. Dann weiß ich, dass es richtig ist, wenn er es im Wort geschrieben hat. Nun, wenn die Bibel sagt, er ist derselbe gestern, heute und für immer. Ich nehme an, die Griechen hatten den gleichen Wunsch wie wir alle heute Abend, denn es gibt keinen Menschen, der jemals den Namen Jesus Christus gehört hat, der sich nicht danach sehnt, ihn zu sehen. Wenn ich diese Zuhörer heute Abend fragen würde, würde wohl jede Hand hochgehen. Möchtet ihr Jesus sehen? Das ist einfach alles, seht ihr überall. Wir lieben ihn. Nun, dann stelle ich diese Frage, warum können wir ihn dann nicht sehen, wenn die Bibel sagt, dass er gestern, heute und für immer derselbe ist? Das heißt aber nicht nur in gewisser Weise. Die Bibel sagt, er ist derselbe. Für mich ist die Bibel entweder falsch oder sie ist richtig. Wenn das nicht das inspirierte Wort Gottes ist, dann weiß ich nicht, was ich glauben soll. Ich hatte das Vorrecht, viele, viele Formen von Religionen kennenzulernen. Und zwar in Durban und in Bombay. Ich wurde eines Tages im Tempel der Jains empfangen, in dem 17 verschiedene indische Religionen vertreten waren, die alle Jesus Christus leugneten und alle... Ich wurde dort von diesen 17 verschiedenen Religionen empfangen. Und ich sah an diesem Abend in der Kraft des Heiligen Geistes, wie Gott jeden heiligen Mann, jede Religion und alles andere herausforderte, bis hin zu einem blinden Mann, der auf der Plattform stand. Als sie die Unterscheidung sahen, dachten sie, es sei eine Art Telepathie. Dann brach eine Vision über einen Mann herein, der seit 20 Jahren blind war, ein Anbeter der Sonne. Und ich sah in der Vision, dass er geheilt werden würde. Dann forderte ich jeden mohammedanischen Priester, jeden Buddha-Priester, jeden heiligen Mann, Rajas, alle heraus. Jeder, der hierher kommt und diesem Mann sein Augenlicht schenkt, den werde ich anbeten. Und er sagte, er würde dasselbe tun. Er betete die Sonne an. Und ich sagte, was würdet ihr tun? Was würdet ihr Mohammedaner mit ihm machen? Ihr würdet sagen, er hat die Schöpfung angebetet und nicht den Schöpfer. Ich sagte, dazu würde ich Amen sagen. Aber dann muss es jemand geben, der Recht hat und jemand, der Unrecht hat. Ich sagte, was würdet ihr tun? Ihr würdet einen Mohammedaner aus ihm machen. Der Buddha würde einen Buddha-Anbeter machen und so weiter. Ich sagte, was würdet ihr tun? Ihr würdet nur seine Meinung ändern. Ihr würdet nur die Denkweise ändern. Ich sagte, in den Vereinigten Staaten ist es genauso. Alle Methodisten wollen, dass die Baptisten Methodisten werden. Und die Presbyterianer wollen, dass sie alle Presbyterianer werden. Und die Einheitsbewegung will, dass sie Zweiheitsbewegungen werden. Und die Zweiheitsbewegung will, dass sie zu... Oh my! Was ist das? Es ist ein Sinneswandel. Irgendwo muss es doch etwas Reales geben. Seht ihr, etwas muss richtig sein und etwas ist falsch. Ich sagte, jetzt soll der Gott der Schöpfung sein Augenlicht wiederherstellen und das vor einer 500.000 Menschen. Und er sagte, dem Gott, der ihm sein Augenlicht wiedergibt, wird er dienen. Und ich sagte, ich möchte ein Jünger dessen sein, der kommt und ihm sein Augenlicht gibt. Das waren die stillsten 500.000, die ihr je gehört habt. Niemand. Ich hätte diese Herausforderung nicht gemacht, wenn ich diese Vision nicht gesehen hätte. Nun, es gab 500.000 Zeugen dafür. Und ich sagte, warum kommt ihr nicht? Weil ihr es nicht tun könnt. Und ich sagte, ihr Mohammedaner, ihr behauptet, die Mohammed-Religion sei die größte im Land. Und ich sagte, das mag sein, was die Zahlen angeht und der Buddha und so weiter. Aber sicher gibt es einen Priester, der diese Herausforderung annehmen kann. Niemand tat es. Ich sagte, der Grund dafür ist, dass ihr es nicht könnt. Und ich kann es auch nicht. Aber der Gott des Himmels hat Jesus Christus auferweckt und ich bin heute Abend sein Zeuge, dass ich eine Vision gesehen habe, dass der Mann sein Augenlicht wiedererlangen wird. Wenn er es nicht tut, dann bin ich ein falscher Prophet. Vertreibt mich dann aus eurem Land. Aber wenn er es tut, dann seid ihr verpflichtet, vor euren eigenen Priestern und allen anderen zu bezeugen, dass er wirklich der Sohn Gottes und der Retter der Welt ist. Alle waren still. Ich nahm den Blinden und legte meine Arme um ihn. Ich sagte, Herr Jesus, nach der Vision, die nicht versagen kann, bitte ich dich, gib dem Mann sein Augenlicht. Er begann zu schreien. Der Bürgermeister der Stadt saß dort und er rannte hin und umarmte ihn. Er konnte genauso gut sehen wie ich. Dann kam eine Miliz von etwa, Hunderten von Soldaten, die die Leute nicht zurückhalten konnten. Sie rannten über die Soldaten hinweg, liefen unter ihren Beinen hindurch und hielten die Menge mit Knüppeln zurück. Als ich zu einem Auto kam und ausstieg, hatte ich kaum Kleidung an. Ich hatte keine Schuhe an den Füßen. Ich riss mir die Schuhe vom Leib und riss mir den Mantel vom Leib und alles hungerte und dürstete nach Gott. Aber der Gott des Elia lebt noch heute und ist genauso Gott, wie er es immer war. Nun, alle Religionsgründer. Am Grab von Mohammed steht ein weißes Pferd, das schon seit 2000 Jahren dort steht. Die Wachen wurden etwa alle 4 bis 6 Stunden ausgewechselt. Und sie erwarten, dass Mohammed aufsteigt und über die Welt reitet. Ihr wisst schon, die. Und er schrieb das Buch des Korans und so weiter. Aber alle, Buddha war etwa vor 2300 Jahren ein Mann, ein religiöser Mann in Japan und so fort. Und alle diese Religionen, jeder ihrer Gründer ist tot und liegt im Grab. Aber das Christentum, nach einer weltweiten Erkenntnis, ist das Christentum die einzig wahre Religion. Es ist das einzige, das ein leeres Grab vorweisen kann. Es ist das einzige, das ihren Gründer, kein Mensch, und kein Mensch wie er stand jemals auf der Erde und sagte, ich habe die Macht, mein Leben hinzulegen und es wieder aufzunehmen. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr, aber ihr werdet mich sehen. Die Ungläubigen werden mich nicht mehr sehen, aber ihr werdet mich sehen, denn ich ist ein Personalpronomen, werde bei euch sein, ja in euch sein, bis ans Ende der Welt, bis zur Vollendung. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und für immer. Jetzt kommen wir zu dem Gedanken. Wenn er derselbe ist er nicht tot, sondern von den Toten auferstanden und er hat versprochen, dass seine Gläubigen ihn sehen werden bis zum Ende, bis zur Vollendung, dass sie ihn sehen werden. Wenn er derselbe ist, gestern, heute und für immer, viele Männer, mit denen ich gesprochen habe, sagten, nun in gewisser Weise ist er derselbe. In der Bibel steht nicht irgendwie, Sie sagt, er ist derselbe. Und wenn wir uns danach sehen, ihn mit der gleichen Begeisterung zu sehen wie die Griechen, die von ihm hörten, sie kamen und bekamen ihn durch die Unterstützung eines seiner Jünger zu sehen, können wir das nicht auch tun, wenn er gestern, heute und für immer derselbe ist? Herren, wir wollen Jesus sehen. Nun, wir können über die Auferstehung sprechen. Wir können davon sprechen, aber wenn sie keine Realität ist, wird sie zu einem bloßen Mythos, zu einer Geschichte. Wenn aber bewiesen ist, dass es die Wahrheit ist, dann gehören wir zu den Menschen, die am glücklichsten sind. Und ich bin froh, zu ihnen zu gehören. Wenn Jesus Christus heute Abend vor uns erscheint und wir anhand der von Gott gegebenen Prinzipien und der Handlungen seines Wesens erkennen können, dass er hier ist, dann sollten wir ihn zumindest akzeptieren und willkommen heißen. Das ist eine große Aussage, aber wir haben einen großen Gott, der jedes seiner Worte hält. Und wenn wir etwas in der Bibel finden, dann hänge deine Seele daran, es ist die Wahrheit. Halte dich einfach daran, was Gott verheißen hat. Gott wird es tun. Wenn wir die Kinder Abrahams sind, glauben wir diese Dinge. Abraham nannte die Dinge, die nicht waren, trotz großer Umstände so, als wären sie es, weil er glaubte, dass Gott imstande war, sein Wort zu halten. Und wir nennen uns selbst die Kinder Abrahams. Abraham wartete 25 Jahre auf die Verheißung. Anstatt schwächer zu werden, wurde er stärker. Und wie anders scheint es heute mit seinem königlichen Samen zu sein. Der eigentliche Same Abrahams ist und war Isaak. Das erkennen wir. Der Jude kommt. Das ist äußerlich. Aber der Same, dem Gott die Verheißung gab, war der Same Abrahams, der Glaube, den er an Gott hatte. Durch Jesus Christus, welcher sein Wort ist, werden wir erben mit ihm. Und diese Gemeinde heute Abend, die Pilger von heute, ist absolut der königliche Same Abrahams mit echtem Glauben. Wenn ich nun die Methodisten fragen würde, glaubt ihr daran? Ja. Glaubt ihr, dass er bei euch ist? Ja. Die Baptisten, Presbyterianer, Lutheraner, Pfingster und so weiter würden alle dasselbe sagen. Aber wie würden wir nun nach ihm Ausschau halten? Nach welcher Art von Person würden wir suchen, wenn wir ihn sehen wollten? Ob er derselbe ist? Wenn er heute Abend hier in Arkansas, in diesem Tabernakel wäre, nach was für einer Person würden wir dann suchen? Wir würden nach jemandem Ausschau halten, der vielleicht ein langes Gewand trägt, einen Bart im Gesicht hat, Nagelnarben an der Hand und Dornenabdrücke auf der Stirn? Wenn ihr nach so einer Person Ausschau haltet, könnte euch jeder Heuchler damit täuschen. Das ist richtig. Nachahmung. Ein Mann könnte sich Narben auf die Hände malen und er könnte sich sogar mit Dornen stechen und die Narben machen. Aber jeder Nachahmer könnte das tun. Aber wir haben nicht nach einer Art von Mann Ausschau gehalten, nicht nach seiner Kleidung oder nach seiner Statur. Denn wenn er hier wäre, wäre er genauso gekleidet wie wir. Es gäbe keinen Unterschied. Er kleidete sich und wandelte unter den Menschen so, wie die Menschen waren. Er kleidete sich nie wie die Geistlichen seiner Zeit. Er trug nur die gewöhnliche Straßenkleidung. Er war also ganz normal gekleidet, wahrscheinlich mit einem Anzug und so weiter, wie jeder andere Mensch heute auch. Wie der Arbeiter oder der Geschäftsmann oder was auch immer. Das wäre die Art, wie er gekleidet wäre. So würdet ihr ihn also niemals erkennen. Ihr würdet ihn nie an seiner Statur erkennen. Ob er groß, dünn, klein oder schwer war, das wissen wir nicht. Ihr würdet es also nicht wissen. Aber ich sage, was er sein würde. Wenn er heute hier wäre, dann wäre er das Wort Gottes. Das ist genau das, was er war und was er immer noch ist. Er ist das Wort. Nicht nur das geschriebene Wort, er ist das geschriebene Wort, sondern die Manifestation des geschriebenen Wortes. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Gott, das Wort, wurde im Fleisch manifestiert, damit seine Worte durch menschliche Lippen gesprochen und zum Wort werden konnten. Und er hat sich im Fleisch offenbart. Das war Jesus Christus, Gott, Immanuel. Nun fragt ihr, ist er das Wort? Im Johannesevangelium, 1. Kapitel, wird uns gesagt, Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Was war eines der Dinge, die er tun würde? Im 4. Kapitel und 12. Vers des Hebräerbriefes heißt es, das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert und es kann die Gedanken der Herzen erkennen. Das ist das Wort. Das Wort kann also die Gedanken und Absichten des Herzens erkennen. Das würde Jesus als das Wort bezeichnen. Er kannte die Gedanken, die in ihrem Herzen waren. Hebräer 4, 12. Wenn wir ihn nun beschreiben wollten, würden wir dann erwarten, dass er ein Doktor der Theologie ist? Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, dass er jemals in einer Schule war. Könnten wir ihn mit irgendeiner Konfession identifizieren? Er kam zu einer Zeit, als es viele Konfessionen gab, aber er hat sich nie mit einer von ihnen verbunden. Wir können also nicht sagen, dass er ein Pharisäer oder ein Sadduzäer oder so etwas war. Wir konnten ihn nicht mit einer bestimmten Konfession identifizieren. Er ist für die Menschen gekommen. Da Gott der Gott aller ist, ist er der Gott der gesamten Schöpfung. Er ist gestorben, um die Sünder in jeder Gemeinde zu retten und um alle Kranken zu heilen. Er ist gekommen, um alle anzunehmen, die ihn annehmen wollen. Genauso ist er auch heute Abend hier, um diejenigen zu heilen, die ihn annehmen und diejenigen zu retten, die ihn annehmen werden. Er kommt in derselben Form auf dieselbe Weise. Wenn er kommt, muss er mit einer biblischen Identifikation kommen. Wenn er sich nicht identifizieren würde, es gibt keine Stelle in der Bibel im Alten Testament, an der er sich nicht mit der Schrift identifiziert hätte, so sehr, dass er sagte, wer von euch kann mich der Sünde verdammen? Nun wissen wir alle, dass Sünde Unglaube ist. Wer nicht glaubt, ist schon verdammt. Sünde ist also das Merkmal des Unglaubens. Zigaretten zu rauchen ist keine Sünde, stehlen ist keine Sünde, Lügen ist keine Sünde, Ehebruch zu begehen ist keine Sünde. Was ist es dann, würdet ihr sagen? Es sind die Eigenschaften des Unglaubens. Wenn ihr Gläubige wärt, würdet ihr diese Dinge nicht tun. Der Grund, warum ihr es tut, beweist, dass ihr ein Ungläubiger seid. Seht ihr? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder bist du gläubig oder du bist ungläubig. Und es hat mich schon immer verwundert, dass ein Mensch behaupten kann, den Heiligen Geist in sich zu haben und gleichzeitig die Wahrheit des Wortes Gottes leugnet. Dabei hat der Heilige Geist selbst das Wort Gottes geschrieben. Und ihr wisst, dass er sich nicht selbst als falsch bezeichnen würde. Also hat er die Schriften geschrieben und er steht zu diesen Schriften. Und Gott wacht über sie, um sie zu bestätigen. Lasst uns also zurückgehen und herausfinden, was er war, wenn wir wissen wollen, ob er heute noch derselbe ist. Der einzig wahre Weg, das herauszufinden, ist herauszufinden, was er ist, indem wir zurückgehen und herausfinden, was er gestern war. Dann wissen wir, was er heute sein wird. Ist das gut genug? Die Versammlung sagt Amen, der Übersetzer. Wenn wir herausfinden können, was er gestern war, natürlich können wir wieder mit einer langen Geschichte anfangen. Ich will euch nicht lange aufhalten, denn ihr sollt morgen wieder hier sein und wir wollen eine Gebetsreihe machen. Aber ich möchte, dass ihr euch das jetzt wirklich zu Herzen nehmt und genau zuhört. Wenn wir nur zurückgehen und herausfinden können, was er gestern war, können wir auch herausfinden, was er heute ist. Denn die Bibel sagt, er ist derselbe gestern, heute und für immer. Der Grund, warum ich diese Seiten zurückblätterte, war, dass ich herausfinden wollte, was hier... Ich fange an und lese Johannes 12, 20. Lasst uns einfach im Johannesevangelium weitermachen. Wir können es an jeder beliebigen Stelle in der Schrift fortsetzen, denn das ganze Buch ist ein Zeugnis von Jesus Christus. Es ist die vollständige Offenbarung von Jesus Christus, dem kann nichts hinzugefügt oder weggenommen werden. Das ist es, was er ist. Er ist Immanuel und damit ist die Sache erledigt. Egal, was wir versuchen, aus ihm zu machen, etwas anderes, einen Propheten oder etwas Ähnliches, Er war ein Prophet. Er war mehr als ein Prophet. Er war ein Gott-Prophet. Aber er war mehr als das. Er war Immanuel. Nicht nur ein guter Mensch, ein Lehrer, ein Philosoph. Er war auch all das und noch mehr. Seht ihr? Im Johannesevangelium, dem ersten Kapitel, fangen wir heute Abend an und lesen morgen vielleicht in einem anderen Buch weiter. Fangen wir in Johannes 1 an, wir finden heraus, wir alle kennen seine jungfräuliche Geburt, wie Gott die Jungfrau überschattete und eine Blutzelle schuf, die den Sohn Jesus Christus hervorbrachte. Und am Ufer des Jordans, als Gott in Form eines Lichtes oder einer Taube herabkam, sah das niemand außer Johannes. All die Leute, die herumstanden, sahen es nicht. Keiner sah es außer Johannes. Er war der Einzige, der danach Ausschau hielt. Gott hatte ihm also gesagt, dass er es sehen würde. Ihr seht nur das, wonach ihr Ausschau haltet. Wenn ihr heute Abend hierher kommt und nach Christus sucht, werdet ihr ihn sehen. Wenn ihr kommt, um zu kritisieren, werdet ihr viel, viel zu kritisieren haben. Es kommt darauf an, wonach ihr schaut. Johannes sagte, er, der mir in der Wüste sagte, ich solle hingehen und mit Wasser taufen, sagte, auf wen ich den Geist herabkommen und bleiben sehen werde, er ist derjenige, der mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen wird. Johannes berichtete, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und er fuhr auf ihn herab. Dann wurde er in die Wüste getrieben und in Versuchung geführt. Als er aus der Wüste kam, betete er sofort für die Kranken. Nun seht ihr, das Erste war, dass der Geist Gottes auf ihn kam, bevor er seinen Dienst antrat. Das ist der Grund, warum er sagen konnte, es bin nicht ich, der die Werke tut, sondern der Vater, der in mir wohnt, er tut die Werke. Wir sehen, dass sein Dienst mit der Heilung von Kranken begann, und zwar durch Gebet. Nun, Gott heilt auf viele Arten. Vor nicht allzu langer Zeit fragte mich ein Arzt, was hältst du von der Medizin, Bruder Branham? Ich sagte, nun, Gott ist der Einzige, der heilen kann. Ich sagte, die Bibel lügt nicht und in der Bibel steht, ich bin der Herr, der alle eure Krankheiten heilt. Und ich sagte, die Bibel kann nicht lügen. Ich sagte, Gott heilt durch Medizin, Gott heilt durch Liebe, Gott heilt durch Verständnis, Gott heilt durch Fürsorge, Gott heilt durch das Gebet, Gott heilt durch Wunder. Das ganze Spektrum, Gott heilt, das ist alles. Mehr gibt es nicht zu sagen, er ist der Heiler. Wir haben keine Medizin, die eine Zelle in unserer Hand erschaffen kann, um zu heilen, oder eine Zelle in unserem Körper, um zu heilen. Wir können einen Zahn ziehen, den Blinddarm herausschneiden oder die Gallenblase herausnehmen, aber wer hat geheilt? Gott. Keine Medizin kann Gewebe aufbauen, nur Gott. Das Leben baut das Gewebe auf. Gott ist der einzige Heiler und darüber haben wir gesprochen. Und jetzt erfahren wir, dass Jesus umherging und die Kranken heilte. Und es gab einen seiner Jünger mit dem Namen Andreas. Und ich möchte das in ein Drama darstellen. Denn hier sitzen Kinder und ein kleines, krankes Mädchen liegt dort unten. Ich möchte, dass sie es erfasst. Ihr wisst, dass Andreas ein Bruder von Simon war, der später Petrus genannt wurde. Und Andreas wurde ein Schüler von Johannes. Johannes hatte verkündet, dass ein Messias kommen würde und er war sich sicher, dass es in seiner Generation geschehen würde. Das ist der Grund, warum er nie auf eine Schule oder ein Seminar ging. Seine Arbeit war zu wichtig. Wenn der Priester verstanden hätte, dass er derjenige sein sollte, der die Geburt oder den kommenden Messias ankündigte und ihn der Welt vorstellte, hätten sie gesagt, nun, Doktor Johannes, findest du nicht auch, dass dieser Bruder so und so hier, dass er genau der geeignete Mann ist, um der Messias zu sein? Seht ihn euch doch an, er hat einen guten Hintergrund. Du weißt, dass du es weißt, dass das der Messias ist. Warum gehst du nicht hin und sagst es der Welt? Aber seine Aufgabe war zu wichtig, um sich von Menschen überreden zu lassen. Er ging in die Wüste und wartete im Seminar der Gelehrsamkeit Gottes, bis Gott ihm sagte, auf welchen du den Geist herabkommen sehen wirst, das ist derjenige, den du verkünden sollst, der Messias. Seht ihr? Andreas hatte es geglaubt und war zweifellos zurückgekommen, um Simon davon zu erzählen, und das viele Male. Aber Simon war ein wenig starrköpfig, wie wir, entschuldigt den Ausdruck, ich hoffe, es klingt nicht gotteslästerlich, aber er war ein bisschen dickköpfig, wie wir es heute nennen würden, und sagte, oh, geh schon, wenn du das hören willst. Und eines Tages kam er und erzählte ihm, dass er den Messias gefunden hatte, und er konnte es kaum glauben. Und ich kann mir gerade vorstellen, wie Andreas Simon jetzt vor den Herrn Jesus bringt. Es war das erste Mal, dass er ihn gesehen hatte. Jesus war gerade aus der Wüste zurückgekehrt, sein Dienst hatte gerade begonnen, jetzt musste er erkannt werden. Und sobald Simon in die Gegenwart des Herrn Jesus trat, sah Jesus ihn an und sagte, du heißt Simon und du bist der Sohn des Jona. Nun erfahren wir sofort, dass Simon glaubte. Er bekam dann den Namen Petrus. Warum hat er geglaubt? Ich habe eine Geschichte über seinen Vater Jonas gelesen. Er war ein großer Mann des Gebets. Er hatte seine Jungs zum Glauben an Gott erzogen. Jeden Tag gingen sie fischen und mussten so oft auf die Knie gehen und beten, dass Gott ihnen einen guten Fischfang schenkte, damit sie ihre Schulden bezahlen und Brot für den Tag bekommen konnten. Und bevor er starb, saß der alte Mann eines Tages auf der Reling seines Bootes und sagte zu den Jungs, »Söhne, wir sind Hebräer und wir glauben, dass ein Messias kommt. Und ich habe immer gehofft, dass ich den Tag erleben würde, an dem der Messias seinen Fuß auf die Erde setzt. Und ich, aber ich schätze, ich werde es nicht mehr erleben, denn ich bin jetzt alt und ich muss gehen. Aber Jungs, Satan wird nicht zulassen, dass sich der Messias erhebt, ohne dass es vorher eine Menge falscher Messiasse gibt. Deshalb möchte ich, dass ihr daran denkt. Seid nicht überrascht, dass eine Menge Dinge passieren werden. Aber ich möchte, dass ihr unterwiesen seid. Erinnert euch daran, dass der Messias, wenn er kommt, zuerst von Gott durch die Schrift identifiziert werden muss, bevor er der Messias ist. Wir brauchen heute mehr Väter wie diesen. Er muss nach biblischen Maßstäben der Messias sein. Und jetzt sind wir Mose gefolgt, dem großen Propheten, der unser Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Und wir haben seiner Lehre zugehört und wir wissen, dass Mose recht hatte. Und in Deuteronomium, 5. Mose, dem 18. Kapitel, sagte uns Mose, der Messias, der Herr, dein Gott, wird einen Propheten erwecken, der mir ähnlich ist. Und sie sollen auf ihn hören. Nun, Israel wurde immer belehrt, nur den Propheten zu glauben. Ihr Bibellehrer wisst das. Und einen Propheten konnte man nur daran erkennen, dass er prophezeite und das, was er sagte, auch eintraf. Die Bibel sagt, wenn einer unter euch ein Geistlicher oder ein Prophet ist, werde ich, der Herr, zu ihm reden und mich ihm in Visionen und Träumen kundtun. Und wenn das, was er sagt, eintrifft, dann hört ihn. Wenn es aber nicht eintrifft, dann fürchtet euch nicht vor ihm. Genau das. Das war es, was er Mose befahl, dem Volk zu sagen. Und das war ihre biblische Identifikation, dass der Messias der Prophet sein würde. Jeder weiß, dass das Wort des Herrn zu den Propheten kommt. Nicht zu den Priestern, sondern zu den Propheten. So steht es in der Bibel. Das Wort des Herrn kam zu den Propheten und wir wissen, wenn es das Wort des Herrn ist und der Prophet wahrhaftig ist, dann sind seine Worte wahr. Dann werden seine Worte erfüllt und das ist seine Legitimation, dass es erstens das Wort ist. Und erstens ist Gott das Wort. Und wenn er dann ein Wort spricht und es sich erfüllt, dann zeigt das, dass Gott diesen Mann göttlich eingesetzt hat. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf hätten sie alle möglichen Empfindungen und alles andere in der Welt erwecken können. Die Bibelschüler hätten das nie geglaubt, denn der Messias musste ein Prophet sein. Und sie hatten seit 400 Jahren keinen Propheten mehr. Maleachi war der letzte Prophet, keinen Propheten. Und hier kommt Simon mit einer solchen Lehre in die Gegenwart eines Mannes, von dem sein Bruder fest überzeugt ist, dass er der Messias wäre. Und sobald er in seine Gegenwart trat, wusste er nicht nur, wer er war, sondern auch, dass er den gottesfürchtigen alten Vater Jonas kannte. Kein Wunder, dass es ihm die Sprache verschlug. Er wusste, dass dies die wahre Identität des Messias war. Dein Name ist Simon, du bist der Sohn des Jonas. Ein Mann, der so ungebildet war, dass er nicht einmal seinen eigenen Namen unterschreiben konnte, wie uns gesagt wird. Die Bibel sagt in der Apostelgeschichte im 3. Kapitel, dass er sowohl unwissend als auch ungelehrt war. Aber es gefiel Gott, ihn zum Haupt der Gemeinde in Jerusalem zu machen und ihm die Schlüssel zum Königreich zu geben. Denn der vorherbestimmte Same lag in diesem alten Fischer. Und als das Licht auf ihn fiel, erkannte er schnell, dass das der Messias war. Damit war bewiesen, dass der Mann es wusste. Es bewies, dass dieser Same dort gelegen hatte. Sein Name stand im Lebensbuch des Lammes seit Grundlegung der Welt, als das Lamm in Gottes Gedanken geschlachtet wurde. Und sobald das Licht ihn traf, wurde er schnell lebendig und erkannte, dass er der Messias war. Da stand einer mit dem Namen Philippus und er sah dies. Schnell kam ihm in den Sinn, das ist wahrhaftig er, denn ich kenne die Schriften. Dieser Mann hat ihn noch nie gesehen und woher sollte er wissen, wer er ist? Das ist der Prophet. Er nahm sich einen Freund vor, mit dem er schon lange als Junge Bibelstunden hatte. Sein Name war Nathanael. Es sind 15 Meilen von dem Ort, an dem sie predigten, um den Berg herum bis zu dem Ort, an dem Nathanael einen Olivenhain besaß. Ich kann mir vorstellen, wie Philippus auf seiner Straße aufsprang und schrie, er hatte etwas gefunden, das echt war. Oh, wie das unsere Herzen aufrütteln sollte an den Hängen, in der Prärie, auf den Feldern, in der Gasse, auf der anderen Straßenseite, auf der anderen Seite des Landes, überall. Er hat etwas gefunden und er hatte einen Freund. Bibelstudien hatten zuvor nachgewiesen, dass dieser biblische Messias der Prophet sein würde. Seit 400 Jahren gab es keinen Propheten mehr. Als er den Ort betritt, findet er Nathanael unter einem Baum und betet. Vielleicht blieb er nur kurz stehen, um wie ein christlicher Gentleman zu warten, bis er sein Gebet beendet hatte. Als er aufstand und sich den Staub von seinem Gewand wischte, sagte Philippus vielleicht schnell, Nathanael. Und er kam herum und sagte, Philippus, mein Kollege, ich bin froh, dich zu sehen. Und vielleicht verlief das Gespräch ungefähr so. Denn er hatte keine Zeit zu fragen, wie geht es den Oliven? Oder wie geht es deiner Frau und deinem Kind? Denn die Nachricht war dringend. Er hatte etwas gesehen. Er hatte den in der Schrift beschriebenen Messias gesehen und genau darauf hatten sie jahrelang gewartet. Er sagte, komm und sieh, wen wir gefunden haben. Jesus von Nazareth, den Sohn Josefs. Komm, sieh ihn. Die Botschaft war dringend. Ich sage euch, Brüder, wenn wir so einen Enthusiasmus bekommen könnten, dass unsere Botschaft so dringend ist, wir haben keine Zeit für Albernheiten. Lasst uns die Botschaft zu einem Volk bringen, das durch Verfolgungen hindurch geschwitzt hat, zu den Kindern unserer Väter, die auf der Straße standen mit einem Tamburin in der Hand und Mais von den Eisenbahnschienen aßen, um diesen Highway, dieses Evangelium zu unterstützen. Und jetzt sehen wir Christus unter uns. Lasst uns mit ihm in die Welt gehen, so schnell wir können, und ihn finden. Sie sagten, kommt und seht, wen wir gefunden haben. Nun erfahren wir, dass Nathanael ein regelrechter Theologe war. Und ich kann mir vorstellen, wie er zu Philippus sagte, jetzt warte mal, Philippus, wie tief bist du denn jetzt schon gesunken? Weißt du, dieses Gespräch geht auch heute noch um. In welche Richtung bist du denn abgetaucht? Irgendein loses Ende, irgendwo wisst ihr. Ich kenne dich als vernünftigen Mann und jetzt kommst du an und erzählst mir, dass der Messias hier auf der Erde ist. Er hätte mit den Weisen reden sollen. Ihr wisst, dass die Weisen in Babylon waren. Sie waren Juden, die dort Astronomie studierten. Und als sie die drei Sterne in einer Reihe sahen, war das ein Zeichen, ein altes hebräisches Zeichen, dass wenn diese drei Sterne in einer Reihe stehen, der Messias auf der Erde ist. Sie kamen und schrien, wo ist er, der geborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Aber Philippus, dieses hier, damals gab es noch kein Fernsehen, kein Radio, keine Zeitung und so weiter und so etwas, hätten sie sowieso nie veröffentlicht. Das Erste, was wir wissen, ist, dass Philippus und Nathanael miteinander reden. Nun sagte er, komm, Er sagte, könnte irgendetwas Gutes aus einem Haufen Heiliger oder, entschuldige mal, einen Haufen solcher Leute aus Nazareth kommen? Wisst ihr, was ich denke? Philippus hat ihm die beste Antwort gegeben, die man einem Menschen geben kann. Er hat nicht versucht, es zu erklären. Er hat nicht versucht, in die Einzelheiten zu gehen. Er sagte nur, komm und sieh. Komm, sieh es dir selbst an. Nimm die Schriftrolle aus Deuteronomium 18 unter deinen Arm und folge mir, dann werden wir es herausfinden. Lasst uns ihr Gespräch aufgreifen, während sie unterwegs waren. Sie mussten an einem Tag dorthin und am nächsten Tag 15 Meilen zurückgehen. Unterwegs höre ich Philippus sagen, hör zu, Nathanael, so viele Bibelstudien wir auch gemacht haben. Wir glauben fest daran, dass der Messias der Gottprophet ist, weil Mose das gesagt hat. Und wir folgen Mose und sollten ihm auch folgen, bis dieser Prophet kommt. Und wenn dieser Prophet auf der Bildfläche erscheint, wird er uns sagen, wie wir von nun an leben sollen. Und wenn, du weißt schon, wer nicht an ihn glaubt, wird aus dem Volk ausgerottet, wenn wir nicht an ihn glauben. Woher weißt du denn, dass dieser Mann ein Prophet ist? Sagte, erinnerst du dich an den alten Fischer da unten, bei dem du damals Fisch gekauft hast und der nicht genug Bildung hatte, um seinen Namen auf der Quittung zu unterschreiben? Ja, ich erinnere mich an ihn. Oh, sein Name war Simon. Ja, sein Bruder Andreas war bei der Versammlung von Johannes dabei. Und als er die Ankündigung von Johannes sah und hörte, sagte er, das ist der Messias. Und Johannes war ja bekanntlich ein Prophet, also konnte er nichts Falsches sagen. Er verkündigte, das ist der Messias, und so sagte er, er habe das Zeichen über ihm gesehen. Und er brachte gestern seinen Bruder mit. Und kaum war er in seine Gegenwart getreten, sagte er, dein Name ist Simon und du bist der Sohn des Jonas. Es würde mich nicht wundern, wenn er mir nicht sagen würde, wer du bist, wenn du dort bist, sagte er. Oh, sagte er, jetzt warte mal, das muss ich mit meinen eigenen Augen sehen. Ich muss das sehen. Und so sehen wir hier, was am nächsten Tag vor sich ging. Sie sind angekommen, große Menschenmassen stehen, Jesus hat vielleicht geredet, vielleicht saßen sie auch, viele von ihnen, vielleicht standen sie aber auch, ich weiß es nicht. Wie auch immer, Philippus kam und brachte Nathanael herbei, und als Jesus sich umdrehte und ihn sah, sagte er, siehe, da ist ein Israelit, ein wahrer Israelit, in dem keine Arglis ist. Ja, das überraschte den Mann sehr. Er sagte, Rabbi, woher weißt du etwas über mich? Ich kenne dich nicht. Du hast mich nie gesehen und ich habe dich nie gesehen. Woher solltest du etwas über mich wissen? Er sagte, nun bevor Philippus dich rief, warst du unter dem Baum. Ich habe dich gesehen. Oh mein, was für Augen am Tage zuvor und 15 Meilen um den Berg herum. Bevor Philippus dich rief, warst du unter dem Baum und ich habe dich gesehen. Was lernte dieser Gelehrte, ein Sohn Gottes zu sein? Was lernte er? Er lernte, dass dies die Identifizierung des Messias war. Was hat er getan? Zweifellos schaute er sich um und sah seinen Priester und all die anderen stehen. Er lief zu seinen Füßen, fiel nieder und sagte, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus sagte, ihr habt geglaubt, weil ich euch diese Dinge gesagt habe. Jetzt werdet ihr noch mehr sehen. Aber es standen noch einige Priester und Geistliche dabei und sie wussten, dass sie vor ihrer Gemeinde Rechenschaft ablegen mussten. Also mussten sie etwas sagen. Weißt du, was sie sagten? Dieser Mann ist Beelzebub. Er ist nur ein Hellseher oder eine Art von Teufel. Und Jesus wandte sich um und sagte, ihr redet das gegen den Menschensohn, es soll euch vergeben werden. Wenn aber der Heilige Geist kommt, um das Gleiche zu tun, ein Wort gegen ihn zu reden, wird euch niemals vergeben werden, weder in dieser Welt noch in der zukünftigen. In was für eine Lage würde uns das versetzen? Nun finden wir heraus, wir könnten die ganze Schrift durchgehen, sie nehmen wir eine andere Seite und schlagen wir die Bibel wieder auf. Wir mussten durch Samaria gehen, sagte er eines Tages auf dem Weg nach Jericho. Jericho lag am Fuße des Hügels und Jerusalem lag auf dem Hügel. Samaria liegt weit abgeschieden. Das wäre so, als würde man nach Kalifornien fahren über Hot oder Little Rock. Du würdest einen Umweg machen, aber er musste durch Samaria gehen. Jetzt finden wir heraus, dass die Samariter aus einer gemischten Bevölkerungsgruppe stammten. Es gibt nur drei Rassen von Menschen auf der Erde. Es sind Ham, Sem und das Volk Japhet. Wenn wir der Bibel glauben, stammten sie alle von Noahs Kindern ab. Und das ist es, was aus der Welt hervorgekommen ist. Und nun erfahren wir, dass der Jude, der Heide und der Samariter. Petrus mit den Schlüsseln, die ihm an Pfingsten gegeben wurde, öffnete es den Juden. Er öffnete es den Samaritern und er öffnete es den Heiden. Dann hatte das ganze Volk, die Rassen, das Evangelium gehört. Ihr hört ihn nicht mehr von den Schlüsseln sprechen, denn das Evangelium war für sie alle geöffnet worden. Beachtet jetzt, diese Samariter waren zur Hälfte Juden und Heiden. Sie glaubten an denselben Gott, an den auch die Juden glaubten. Und sie warteten auf einen kommenden Messias. Der Messias wird aber nur denen erscheinen, die nach ihm Ausschau halten. Seht ihr, wir Heiden haben nicht nach einem Messias gesucht und ihn auch nicht gesehen. Das ist unsere Zeit. Also hielten die Samariter nach einem Messias Ausschau. Und wenn der Messias auf der Erde war, war es seine Pflicht, sich den Samaritern gegenüber genauso zu erkennen, zu geben wie den Juden. Jeder von uns weiß, dass der Messias sich als der Prophet zu erkennen gab, von dem Mose sagte, dass Gott ihn erwecken würde. Wie viele glauben das? Sagt Amen. Die Versammlung sagt Amen, der Übersetzer. Sicher, er war der Prophet. Er hat ihn erkannt. Nun, das war Jesus gestern und wenn er gestern, heute und für immer derselbe ist, dann wird es auch heute Jesus sein, derselbe. Nun sehen wir, wie er in die Stadt Sichar hinaufgeht. Und es war um die Mittagszeit und die Jünger gingen in die Stadt, um etwas zu essen zu kaufen. In der Schrift heißt es Speise. Und während sie weg waren, wartete Jesus. Wenn ihr schon mal dort gewesen seid, habt ihr ein Panorama wie dieses. Ein Brunnen oder der Stadtbrunnen öffentlich außerhalb der Stadt. Er steht heute noch. Die Menschen holen sich dort ihr Wasser und gehen dann zurück in die Stadt. Und sie tragen es auf dem Kopf, in Krügen. Und die Frauen können sich einen 5-Gallonen-Krug auf den Kopf setzen und eine in jede Hüfte hängen und können damit spazieren gehen und sich mit Frauen unterhalten, so wie es Frauen tun können, ohne einen Tropfen Wasser zu verschütten. Ich verstehe nicht, wie sie das machen können, aber sie schaffen es, ein so perfektes Gleichgewicht. Sie reden und reden, wie die Frauen es tun, während sie mit diesen Krügen herumlaufen. Ungefähr 15 Gallonen Wasser, wenn sie so gehen und reden. Und diese Frauen, weil sie tun immer noch das Gleiche wie damals. Und diese Frauen kommen zum Brunnen, um ihr Wasser zu holen. Nun, da war gegen 11 oder 12 kam eine Frau mit schlechtem Ruf. Eine Frau aus dem Rotlichtmilieu an den Brunnen, um Wasser zu holen. Sie fing an, den Wasserbehälter herunterzulassen. Sie haben eine Winde und 2 Haken, mit denen sie das Gefäß oder den Eimer in den Brunnen stellen, der sich dann zur Seite dreht. Wenn er auf das Wasser trifft, winden sie das Wasser nach oben. Sie wollte den Krug gerade abstellen, als sie hörte, wie jemand sagte, »Bring mir etwas zu trinken.« Sie schaute sich um und sah einen Juden an der Mauer sitzen, wo der Weinstock über die Mauer hing. Und er saß dort drüben. Er muss ein Mann mittleren Alters gewesen sein oder aussah wie einer in mittleren Jahren. Ich glaube, er sah ein bisschen älter aus, als er wirklich war. Denn in Johannes 6 erfahren wir das. Es geht um das Trinken von Wasser in der Wüste und wie sie das Brot stellvertretend für das Manna genossen haben. Jesus sagte, ich bin der Fels, der in der Wüste war. Und sie sagten, du bist ein Mann, der nicht älter ist als 50. Er war aber erst 30. Du bist ein Mann, der nicht über 50 ist. Seine große Anstrengung muss seinen menschlichen Körper zerbrochen haben. Vielleicht war er auch schon ein wenig ergraut oder ähnliches. Er sagte, du bist ein Mann nicht älter als 50 und sagst, dass du Abraham gesehen hast. Jetzt wissen wir, dass du wahnsinnig oder verrückt bist. Und er sagte, bevor Abraham war, bin ich. Sie schauten nur auf den Mann. Es war das, was in ihm war und aus ihm sprach. Und ich bin, war in der Wüste bei Mose im brennenden Busch. Und dort sehen wir, dass er ein wenig gealtert aussah und er, sie sah diesen Juden mittleren Alters dort sitzen, vielleicht ein Mann im fortgeschrittenen Alter, der mit einer solchen Frau flirten würde. Und sie sagte, es ist nicht üblich, dass du, ein Jude, mich, eine Frau aus Samaria, um einen Gefallen bittest. Wir haben keinen Umgang miteinander. Mit anderen Worten, wir haben hier eine Absonderung und wir haben keinen Umgang miteinander. Schnell ließ er sie wissen. Nun, sagte er, sprach mit ihr. Und sie sagte, nun sagt ihr Juden, dass ihr in Jerusalem anbetet oder wir beten auf diesem Berge an und so weiter. Und darüber, wie tief der Brunnen sei und dass er nichts zum Schöpfen habe. Und das Gespräch, ihr müsst mir einfach glauben, was er da tat. Siehe, der Vater, in Johannes 5,19 sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts anderes tun, als was er den Vater tun sieht. Also nach seinen eigenen Worten, und er kann nicht lügen und trotzdem Gott sein. Nach seinen eigenen Worten hat er kein einziges Wunder getan, bis Gott ihm in einer Vision gezeigt hat, was er tun soll. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts aus sich selbst tun, sondern was er den Vater tun sieht, das tut auch der Sohn. Siehe, der Vater wirkt und ich wirke bis hierher. Der Vater hatte ihm gesagt, er solle den Weg durch Samaria hinaufgehen und dort saß er. Und dann kam diese Frau hervor. Er musste mit ihrem Geist in Kontakt treten. Also musste er ein Gespräch mit ihr führen. Seht ihr? Nachdem er herausgefunden hatte, was ihr Problem war, wir alle wissen, was es war, sagte er, hol deinen Mann und komm her. Und sie sagte, ich habe keinen Mann. Oh, was für eine blanke Zurechtweisung für ihn, seht ihr? Ich habe, noch wusste sie es nicht. Er war ein ganz normaler Mann. Er war nicht wie ein Priester oder Rabbi gekleidet. Er war einfach nur ein Mann, seht ihr? Und sagte, hol deinen Mann und komm her. Sie sagte, ich habe keinen Mann. Er sagte, du hast die Wahrheit gesagt, denn du hattest 5 und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht deiner. Insofern hast du die Wahrheit gesagt. Nun möchte ich, dass ihr den Unterschied zwischen dieser Frau und den gebildeten Priestern bemerkt, die ihn Beelzebub nannten. Als sie das sah, sagte sie, Herr, ich erkenne, dass du ein Prophet bist. Wir Samaritaner kennen die Heilige Schrift. Wir wissen, dass der Messias, welcher der Christus genannt wird, dies tun wird, wenn er kommt. Er wird uns diese Dinge sagen. Seht ihr, das ist das Zeichen des Messias. Du musst also sein Prophet sein, denn er wird ein Prophet sein, wenn er kommt. Wir haben seit Hunderten von Jahren keinen mehr gehabt, aber wenn er kommt, wissen wir, dass der Messias das tun wird. Jesus sagte, ich bin er, der mit dir spricht. Wenn das gestern das Zeichen des Messias war, ist es auch heute das Zeichen des Messias, denn er ist gestern, heute und für immer derselbe. Es war kein Zeichen für die Theologen, es war ein Zeichen für die Gläubigen. Diese Frau wusste mehr über die Heilige Schrift als die Priester. Ich sage nur eins, sie wusste mehr über ihn als viele Prediger heute. Das ist richtig, jawohl, ja, sie erkannte ihn. Und warum? Ich glaube, dass der Same des ewigen Lebens in der Frau lag. Und als das Licht darüber aufblitzte, erkannte sie ihn sofort. Nun seht euch die Priester an, die es besser hätten wissen müssen. Sie sagten, dieser Mann ist der Beelzebub. Er tut dies, er ist. Und Jesus sagte ihnen, wer den Geist Gottes unreinen Geist nennt, dem wird nie vergeben. Es war der Geist Gottes, der das tat, die Werke aus Gott, ein unreiner Geist. Und diese Priester, anstatt in der Schrift zu suchen, er sagte, wenn ihr meinen Tag erkannt hättet, wenn wir nur wüssten, an welchem Tag wir leben, dann gäbe es nicht so viel Verwirrung über diese Botschaft und über die Schriften, die wir den Menschen zu bringen versuchen, wenn die Menschen nur verstehen würden, dass wir uns in der Endzeit befinden. Aber als das Licht auf die kleine Frau traf, in dieser Gestalt mit dem üblen Namen, eine Frau des Rotlichts, und wenn diese Schrift, wenn dieses Wort, dieses identifizierte Wort, sie hatte die Heilige Schrift gelesen und wusste, was das Wort sagte. Und als sie sah, wie sich das Wort kundtat, erkannte sie schnell, dass es der Messias war. Wenn sie das unter diesen Bedingungen tun konnte, was sollten wir dann heute Abend tun, wenn wir ihn dasselbe tun sehen würden? Eine wiedergeborene, vom Heiligen Geist erfüllte Gemeinde, die auf sein Kommen wartet? Sie sollte jeden Rollstuhl hier ausräumen, jeder Sünder sollte um den Altar fallen, das beweist, dass er lebt. Sie lief schnell in die Stadt und sagte zu dem Mann, kommen Sie den Mann, der mir gesagt hat, was ich getan habe. Vielleicht war ihr Gespräch so, Männer und Brüder, lasst mich frei zu euch sprechen. Ist das nicht der Messias selbst? Sie sagte, komm, sieh den Mann, der mir die Dinge erzählt hat, die ich getan habe. Ist das nicht der Messias? Und Jesus kam in die Stadt und die Bibel sagt, dass die Männer der Stadt aufgrund des Zeugnisses der Frau an ihn glaubten. Er hat es nicht noch einmal getan. Er sagte auch nichts mehr darüber. Damit war es entschieden. Er war das gerechtfertigte Wort Gottes. Er ist Gott, der Messias. Nun, für ein Volk wie dieses, seht ihr? Nun weiß ich nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Wir hören vielleicht gleich auf. Nun wartet einen Moment. Jesus sagte im Lukas-Evangelium, wie es in den Tagen Sodoms war, so wird es auch bei der Ankunft des Menschensohnes sein. Erinnert ihr euch daran? Die Versammlung sagt, Amen, der Übersetzer. Jetzt lasst uns nur noch eine weitere Bibelstelle lesen. Sucht einfach hier unten. Nun schaut, er hat sich selbst identifiziert. Wir haben noch viele andere Stellen. Wir können den blinden Bartimäus nehmen und die ganze Zeit zeigen, die Frau, die sein Gewand berührte, alles in der Bibel und am Brunnen, wo er hineinging und wusste, dass der Mann am Tor, genannt das Schöne, seit vielen Jahren Probleme hatte und so weiter. Und Jesus wusste es. Und so weiter und so fort durch die ganze Heilige Schrift von der Genesis an. Aber damit ihr es wisst, nur damit wir uns beeilen können. Jesus hat sich den Juden gegenüber als Messias zu erkennen gegeben, weil er ein Prophet war. Ist das richtig? Die Versammlung sagt, Amen, der Übersetzer. Das war Jesus gestern für den Propheten oder für die Juden. Doch die Heiden suchten nicht nach ihm. Wir waren Heiden mit einer Keule auf dem Rücken und wir beteten Götzen an. Wir, Heiden, wir haben nicht nach einem Messias gesucht, also ist er auch nicht zu uns gekommen. Das Evangelium wurde den Heiden zuerst gepredigt, als Petrus ihnen das Evangelium im Haus des Kornelius verkündigte. Lange danach. Und Paulus sagte später, siehe, ich wende mich an die Heiden, nachdem die Juden ihn abgewiesen hatten. Beachtet, nun verpasst das nicht. Das wird euch helfen, wenn ihr zuhört. Warum hat er dieses Zeichen nicht vor den Heiden getan? Er tat es vor den Juden, er tat es vor den Samaritern, aber kein einziges Mal tat er es vor den Heiden. Er hat aber vorhergesagt, dass er es vor den Heiden tun würde, denn was Gott ist, kann er nicht ändern. Wenn er dieses Zeichen gegeben hat, um sich bei den Hebräern und Samaritern zu erkennen zu geben, bevor sie vom Evangelium abgeschnitten wurden. Wir haben 2000 Jahre lang die Bibel gelehrt und jetzt ist das Ende der Heiden gekommen. Das ist das Ende für uns. Und wenn er uns dann einfach nur die übliche presbyterianische, baptistische, methodistische oder sonstige Lehre durchgehen lässt, ohne sich gründlich mit uns zu identifizieren, wie er es damals tat, hat er etwas falsch gemacht. Er ist also keine Respektperson und er hat gesagt, er würde es tun. Nun schaut her, wie in den Tagen von Sodom, als die Heiden verbrannt wurden. Und Noah, er hat Noah erwähnt, das war die Moral der Menschen. Sie gingen hinein, aber beachtet die Heiden, kurz bevor das Feuer fiel, um die Heiden zu vernichten, die Sodomiter und Gomorra und die Städte drumherum. Beachte Abraham, ein Typus der Gemeinde, frei, die geistliche Gemeinde, Lot, der Typus der lauwarmen Gemeinde in Babylon oder nicht in Babylon heute, sondern in Sodom seiner Zeit. Und dann die Sodomiter, die Ungläubigen. Es gibt immer drei Arten von Menschen. Wir haben sie hier, wir haben sie überall. Das sind Gläubige, gemachte Gläubige, Scheingläubige, der Übersetzer, und Ungläubige. Und wir haben sie überall, die drei Arten von Menschen. Gott ist in der Dreiheit vollendet, wie Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ergibt einen Gott. Rechtfertigung, Heiligung und die Taufe mit dem Heiligen Geist bildet eine Geburt. Wasser, Blut und Geist machen eine Geburt aus. Und so fort. Seht ihr, das ist alles. Es ist perfekt. Wir haben keine Zeit, die Zahlen Gottes durchzugehen, in denen er vollkommen ist und in denen er wiederkommen wird und so weiter und so fort. Aber wir sind dabei. Beachtet, wenn wir jetzt studieren, finden wir auch heraus, wer dieser Messias ist. Jesus sagte, es ist wie in den Tagen Noahs und wie in den Tagen Lots. Abraham wartete auf einen verheißenen Sohn, so auch wir. Die herausgerufene Gemeinde repräsentiert die wiedergeborenen Menschen, die sich von der Welt getrennt haben. Sie sind nicht in Sodom, sie sind herausgerufen, beiseite gestellt und haben eine Verheißung auf den kommenden Sohn. Und nun, eines Tages, als Abraham in dem unfruchtbaren Land saß und Lot mit seiner großen lebte er, muss er der Bürgermeister der Stadt gewesen sein, ein Richter. Er wurde ein großer Mann. Frau Lot wippte mit ihren Haaren und machte alles, was sie wollte, da unten bei den anderen Sodomitern, schätze ich. Aber nicht Sarah. Das muss ich einfach einfügen, Brüder. Beachtet, dass sie so lebte, wie sie es wollte. Sie war eine sehr beliebte Frau. Sie hasste es, das aufzugeben. Aber nicht Sarah. Sie war dort oben mit ihrem Mann. Sie wurde herausgerufen, versiegelt durch die Verheißung, dass sie eine Heimsuchung von Gott bekommen würde. Ein Sohn würde kommen, und so ist auch die Sarah-typisierte Gemeinde heute herausgerufen aus Sodom mit einer wartenden Verheißung auf einen kommenden Sohn. Amen. Sie lässt die Welt tun, was sie will, das geht sie nichts an. Sie konzentriert sich auf die Verheißung. Was geschah? Abraham erhob seine Augen und sah drei Männer kommen. Und habt ihr es bemerkt? Als Abraham die drei Männer sah, sagte er, »Mein Herr, willst du bei uns einkehren?« Es waren drei von ihnen. Er sagte, »Mein Herr« in der Einzahl. Und als Lot zwei von ihnen sah, sagte er, »Meine Herren«. Abraham wusste, wovon er sprach. Er sagte, »Mein Herr«. Als er drei von ihnen sah, sagte er, »Mein Herr«. Als Lot zwei von ihnen sah, sagte er, »Meine Herren«. So sagte er, »Mein Herr tritt ein«. Und sie blieben stehen. Ihr kennt das Gespräch. Beachtet. Nun, Lot war unten in Sodom und die zwei Engel gingen hinunter nach Sodom, um das Evangelium zu predigen und die Gerechten aus der Mitte der Ungläubigen herauszurufen. Ist das richtig? Die Versammlung sagt Amen. Ein moderner Billy Graham. Sie taten nicht viele Wunder, schlugen sie blind, denn das Predigen des Wortes macht die Ungläubigen blind. Aber ein perfekter, moderner Billy Graham. Und ist euch das schon mal aufgefallen? Von all den großen Predigern, die wir seit den Tagen Jesu Christi hatten, Sankey, Moody, Finney, Cox, Calvin und so weiter und so fort, gab es nie einen Mann, der seinen Namen mit H-A-M beendete wie Abraham, sondern G-R-A-H-A-M. Aber beachtet, sechs Buchstaben, G-R-A-H-A-M, sechs. A-B-R-H-A-M sind sieben. Das haben wir noch nie gehabt, aber es gibt einen Boten unten in Sodom. Komm da raus. Und Gott hat den richtigen Mann geschickt, Billy Graham, der sie aus Sodom gerufen hat. Und sie empfingen das Zeichen der Verkündigung des Evangeliums. Und sie bekommen es heute auf der ganzen Welt von dem bekannten, kostbaren Bruder Billy Graham mit einer Botschaft der Rettung. Und kommt raus aus Sodom. Ja, das stimmt. Sein Name, der auf H-A-M endet, bedeutet Vater der Völker oder Nationen. Aber es gab auch einen Boten, der bei Abraham blieb. A-B-R-A-H-A-M. Und wie er sagte, gab er ihnen ein Zeichen. Erinnert ihr euch daran, dass er ein paar Tage zuvor noch Abram hieß? Sarai, nicht Sarah. Sein Name war Abram, nicht Abraham. Beachtet, dass der Mann, der sich zu ihm setzte und mit ihm sprach, sagte, Abraham, wo ist deine Frau Sarah? Die Frauen von damals sind nicht so wie heute, müssen rauslaufen und sich in die Geschäfte des Mannes einmischen, die Geschäfte führen und alles. Seht ihr, sie sind da geblieben, wo sie hingehören. Aber sie blieb im Zelt. Und er sagte, wo ist Sarah, dein Weib? Achtet nun darauf, was die Bibel sagt. Abraham sagte, sie ist im Zelt hinter dir. Der Engel hatte seinen Rücken dem Zelt zugewandt. Und der Engel war ein Mensch, denn er hatte das Fleisch eines Kalbes gegessen und die Milch einer Kuh getrunken und etwas Weißbrot und Butter gegessen. Das ist richtig, das tat er. Er aß und trank mit Abraham, während dieser einen Fliegenbüschel nahm und die Fliegen vor ihm verscheuchte, während er dort stand und trank. Das ist richtig, ein Mann. Und er sagte, Abraham, ich, und das ist wieder ein Personalpronomen, ich werde dich besuchen, wie es verheißen ist. Wer war das? Und Sarah hörte zu und lachte sich ins Fäustchen ganz leise. Bruder Branham imitiert der Übersetzer. Ich bin eine alte Frau, 100 Jahre alt, die Familienangelegenheiten haben seit vielen Jahren aufgehört. Ich habe wieder Freude an meinem Herrn, nachdem er alt ist. Und der Engel, der mit seinem Rücken zum Zelt stand, fragte, warum hat Sarah gelacht? Amen. Beachtet, als der Engel verschwand und ging, nannte Abraham ihn Elohim. Jeder Gelehrte weiß, dass überall dort, wo das große H-E-R-R steht, es im Griechischen mit Elohim übersetzt wird. Der Allgenügende, der Allmächtige, welcher Gott Jehova ist. Die Herrlichkeit. Ein Mann sagte zu mir, willst du mir sagen, dass du glaubst, dass das Gott war? Ich sagte, Abraham hat mit ihm gesprochen und ihn Gott genannt. Er muss es doch wissen. Oh, ich bin froh, dass ich so einen Gott kenne. Was hat er getan? Ich glaube, er hat, ihr wisst, dass wir aus 16 verschiedenen Elementen der Erde gemacht sind. Ihr wisst schon, Petroleum, kosmisches Licht, Potasche und Calcium. Ich glaube, er sagte einfach, ich habe von diesen Sünden gehört, ich will kommen, hinuntergehen und sie mir ansehen. Komm her, Gabriel, sammelte eine Handvoll kosmisches Licht ein und tritt dort hinein und komm her, Woodworm. Und tritt da rein. Und da hat er sich selbst einen geholt. Warum? Er ist Gott. Ich bin so froh, das zu wissen, dass ich eines Tages nicht mehr nichts bin, sondern zurück zum kosmischen Licht. Ich kann nicht ein Nichts darin sein, das man finden könnte. Diese Knochen mögen verrotten, aber er kennt meinen Namen. Eines Tages wird er mich rufen. Ich werde als sein Ebenbild hervorkommen. Das ist unser Gott. Abraham nannte ihn Elohim. Beachtet, dass Jesus sagte, wie es in den Tagen Lots war, so wird es bei der Ankunft des Menschensohnes sein. Die Boten werden in Sodom sein und die herausgerufene Gemeinde wird ein Zeichen erhalten, ein Zeichen wofür? Gott, der sich im menschlichen Fleisch offenbart, herrlich. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und für immer, das ist ein Zeichen für die heidnische Gemeinde. Jetzt ist unsere Zeit gekommen. Wir müssen es sehen. Gottes Verheißung. Wir könnten hier eine Stunde lang hin und her gehen, die Schrift durchgehen und beweisen, dass das stimmt. Und das ist die Stunde. Hier ist das letzte Zeichen, das uns gezeigt wird. Wir befinden uns in der Endzeit. Im Buch der Offenbarung im Gemeindezeitalter, dem laodizäischen Gemeindezeitalter, soll der siebte Engel, wenn die Tage dieses Engels verklingen, soll das Geheimnis Gottes vollendet sein. Und wir befinden uns im laodizäischen Zeitalter. Träge, weich, nicht gut, lauwarm. Das ist der Zustand, in dem sich unsere Pfingstgemeinde befindet. Gott hat jede Gabe ausgeschüttet, die er geben konnte. Das erinnert mich an eine kleine Dame in Louisville, die vor kurzem hier war. Sie hatte einen kleinen Jungen. Sie lief herum und versuchte, die kleinen Spielzeuge zu schütteln und der Kleine saß nur da und starrte. Und die Leute schauten ihr zu. Dann fing sie an zu schreien. Einige der Frauen gingen zu ihr und fragten sie, was los sei. Sie sagte, mein kleiner Junge ist von einem Bann befallen. Und sagte, er merkt nicht, was Kinder in seinem Alter merken sollten. Und sagte, ich habe ihn zum Arzt gebracht und der Arzt sagte, es ging ihm besser. Aber, sagte sie, es geht ihm nicht besser. Er sagte, ich schüttle diese kleinen Spielzeuge, jedes kleine Kind, und er sitzt nur da und starrt. Jedes Kind sollte es als Spielzeug erkennen und danach greifen, aber er starrt nur. Das ist so ähnlich wie in der Pfingstgemeinde. Gott hat einen Oral Roberts und alles andere in die Gemeinde gesandt, um alle möglichen Gaben und Dinge auszuschütten. Er hat seinen Geist ausgegossen. Ihr habt in Zungen geredet, ihr habt gedeutet, hattet Gaben der Prophetie und alles andere. Und es ist die Zeit gekommen, dass Jesus Christus sich unter den Menschen zu erkennen gibt. Derselbe gestern, heute und für immer, was das letzte Zeichen sein wird, das vor den Menschen ausgeschüttet wird. Erinnert euch daran, dass kurz nach dieser Manifestation Gottes in menschlicher Gestalt im Fleisch Feuer fiel und die Heiden verzehrte. Und wie es in den Tagen Sodoms war, so wird es auch bei der Ankunft des Menschensohnes sein. Er gab sich den Juden als der Messias zu erkennen, indem er die Gedanken in ihren Herzen wahrnahm, indem er zu ihnen ihren Namen und andere Dinge sprach. Sie wussten, dass dies der Prophet war, den Gott, der Herr, versprochen hatte, zu erwecken. Die Echten waren Menschen, die dazu vorherbestimmt waren, sahen es. Wenn das Herz nicht in der Lage ist, es zu empfangen, dann ist auch nichts da. Wie kann man Blut aus einer Rübe gewinnen? Da ist kein Blut drin. Wie kann ein Mensch also glauben, wenn er nichts in seinem Herzen hat, mit dem er glauben kann? Aber wenn der Heilige Geist da drin ist, fängt es das Wort schnell auf. Es fliegt dahin, seht ihr? Es fängt es schnell. Meine Herren, wir wollen Jesus sehen. Er hat hier versprochen, sich unter uns zu erkennen, zu geben, so wie er es auch getan hat. Nun sagt ihr, aber wie konnte er sich selbst identifizieren? Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr, doch ihr werdet mich sehen, denn ich werde bei euch und in euch sein. Es ist der Heilige Geist, der in Zungen spricht und Auslegungen gibt, derselbe, der euch von der Sünde rettet. Es ist derselbe Jesus Christus, der gekommen ist. Eine Schwester spricht in einer anderen Sprache, jemand anderes fängt an, in einer anderen Sprache zu sprechen, dann eine leere Stelle auf dem Band, der Übersetzer. Drei, noch eine leere Stelle auf dem Band, der Übersetzer. Gelobt sei der Herr. Habt ihr das bemerkt? Er sagt immer wieder, komm raus, komm raus, komm raus. Seht ihr? Ruft heraus. Also gut, ihr hört, was das ist. Die Bibel spricht, wenn es hier ein paar Außenstehende gibt, spricht die Bibel von der Zungenrede und Auslegung. Wenn also in Zungen geredet und gedeutet wird, dann ist das eine Prophezeiung. Das ist doch richtig, oder? Es ist Prophetie. Nun kommt heraus, der Herr scheint zu sagen, dass er euch jetzt eine Chance gibt, etwas, das ihr noch nie gesehen habt, etwas, das er tun wird. Lasst uns das von ganzem Herzen glauben. Als Billy und ich auf unserer letzten Reise nach Indien waren, ich habe ein Stück aus der Zeitung, darauf stand, das Erdbeben muss vorbei sein. Ein paar Tage bevor wir ankamen, wussten sie. In Indien gibt es keine Zäune wie bei uns, keine Drahtzäune. Sie heben Steine auf und bauen viele ihrer Mauern selbst. Sie sind ein sehr armes Volk und die kleinen Vögel bauen ihre Nester in diesen Felsmauern. Abends kommen dann die Rinder und Schafe und stehen um diese Mauern herum, wenn die Sonne scheint, um sich zu kühlen. Aber sie bemerkten, dass die Rinder ein paar Tage lang nicht hierher kamen. Sie blieben draußen auf der Weide. Die Schafe kauerten sich auf der Weide zusammen und lehnten sich aneinander, um sich zu schützen. Die Vögel flogen alle aus den Mauern. Sie wussten nicht, was passieren würde. Dann ereignete sich ein Erdbeben, was die Mauern zum Einsturz brachte. Dann kamen die kleinen Vögel zurück und bauten wieder ihre Nester in den Felswänden und das Vieh fing an, wieder zu kommen. Nun, schaut mal, wenn das nicht derselbe Gott ist, der sie in den Tagen Noahs warnte, in die Arche zu gehen. Und wenn Gott das tun konnte und die Vögel instinktiv gewarnt hat und das Vieh und die Schafe instinktiv gewarnt hat, vor den großen alten Mauern zu fliehen, die einstürzen werden. Gott versucht, sein Volk heute zu warnen, damit es sich von diesen alten kirchlichen Mauern fernhält, die eines Tages einstürzen werden. Denn das Kommen des Herrn ist nahe. Lasst uns unser Haupt neigen. Herr Jesus, ich spüre, dass es für mich an der Zeit ist, aufzuhören. Und es ist an der Zeit, dass du sprichst, Vater. Ich habe versucht, den Menschen zu sagen, dass du derselbe bist, gestern, heute und für immer. Ich habe versucht, es durch die Heilige Schrift zu beweisen, was du warst und wie du dich selbst identifiziert hast. Dann erinnere ich mich immer wieder in Johannes 14. Kapitel und 12. Vers, sagtest du, wer glaubt, und zwar nicht nur vorgetäuscht, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch tun. Wie könnte es auch anders sein, Vater? Wenn wir das Leben von einem Birnbaum auf den Pfirsichbaum übertragen könnten, würde er Birnen tragen, denn das Leben des Birnbaums ist in dem Pfirsich. Und himmlischer Vater, wenn das Leben, das in Christus war, der Verstand, der in ihm war, der Geist, der in ihm war, verheißen hat, in uns zu sein, dann tragen wir davon Zeugnis. Wenn er der Weinstock ist und wir die Reben sind, dann kommt das Leben vom Weinstock. Herr, lass uns heute Abend Reben sein. Wir erkennen, dass der Weinstock keine Früchte trägt. Er ging weg, aber er kommt in der Form des Lebens zurück und die Reben tragen Früchte. Deine Stimme ist es, wenn du durch uns sprichst. Wenn ihr zu diesem Berge sagt, er möge sich bewegen und nicht in eurem Herzen zweifelt, sondern glaubt, dass das, was ihr gesagt habt, eintreten wird, dann könnt ihr das bekommen, was ihr gesagt habt. Wenn ihr betet und glaubt, dass ihr das bekommt, worum ihr gebeten habt, wird es euch gegeben werden. O Gott, was für Verheißungen! Wenn ihr in mir bleibt und mein Wort in euch bleibt, dann bittet, was ihr wollt. O Gott, solche Verheißungen, die die Gemeinde hat und eine so vollkommene Erlösung. Wir wissen, dass wir nicht würdig sind und nie würdig sein werden. Es gibt keine Möglichkeit für uns, würdig zu sein. Und wir zählen nicht auf unsere Würdigkeit. Wir blicken auf unser Opfer, den Herrn Jesus. Er ist derjenige, in dem wir heute Abend verborgen sind. Wir sind geborgen in seiner gesegneten Verheißung, in seinem Wort. Das ist das Versteck des Glaubens auf dem unverrückbaren Felsen von Gottes ewigem Wort. Der Glaube nimmt genau dort seinen Platz ein, seine Position. Nichts kann ihn bewegen. Der Tod kann ihn nicht wegschütteln. Das Grab kann ihn nicht verbergen. Es ist bewiesen. Am dritten Tag ist er auferstanden, denn das Wort Gottes sagte, ich werde seine Seele nicht in der Hölle lassen und ich werde nicht zulassen, dass mein Heiliger die Verwesung sieht. Es gibt kein Grab, das ihn halten könnte. O Gott, es ist dein Wort. Mache es heute Abend offenbar. Du bist das Wort und lass die Worte, die du verheißen hast, auch heute Abend sprechen. Herr, und möge das Zeichen sein, dass der Messias auf der Erde ist und wir uns in der Endzeit befinden. So wie die Weisen sahen, dass die drei Sterne sich in einer Reihe aufstellten, um eins zu sein. Und wie wir heute sehen, Herr, dass die drei Eigenschaften Gottes letztendlich in den Kanal gelangt sind, wissen wir, dass sie eins sind. Und wir sehen all diese großen Zeichen, die auf der Erde erscheinen und die Identifikation des Sohnes Gottes, der im Fleisch seiner Gemeinde handelt, um sein Werk fortzuführen. Gott, mögen die Herzen der Menschen beben, mögen die Sünder erzittern, möge es eine Umkehr geben, möge es heute Abend eine solche Heilung von Seele und Körper geben, dass Männer und Frauen überall aus dem Unglauben herauskommen und sich von ihm trennen und an den lebendigen Gott glauben. Ich übergebe mich dir, Herr, als dein Diener. Ich übergebe diese Gemeinde an dich. Ich weiß, Herr, wie sehr du mich auch salben würdest. Wenn das Volk nicht daran glaubt, kann es nicht getan werden. Wir müssen als Einheit im Glauben an Gott und in der Ehre des Wortes Jesu Christi zusammenarbeiten, damit diese Dinge geschehen können. Uns wird die Frage gestellt, Herren, wir wollen Jesus sehen. Und du, Vater, hast versprochen, dass du mit uns sein wirst. Jetzt werden wir darauf warten, dass du unter uns erscheinst, Herr. Im Namen Jesu Christi bitte ich um diese Dinge. Amen. Nun glaube ich, und wenn die Gebetskarten verteilt werden, 1 bis 100, na gut, wir können nicht alle auf einmal nehmen, wir müssen sie nur eine nach der anderen nehmen. Wir rufen euch einen nach den anderen auf. Und wenn ihr gelähmt seid und nicht mehr aufstehen könnt, kommen ein paar Brüder und bringen euch auf die Plattform, damit für euch gebetet wird. Leere Stelle auf dem Band der Übersetzer. Stehen. Wenn ihr das nicht könnt, sagt mir Bescheid. Nummer 2, Gebetskarte Nummer 2. Würdest du aufstehen? Danke. Nummer 3, wer hat die Gebetskarte Nummer 3? Würdest du aufstehen? Schnell jetzt, wir müssen uns beeilen. Hat diese Dame Gebetskarte Nummer 3? Na gut. Gut, geh bis zum Ende da unten. Nummer 3, Billy, du oder jemand anderes komme hierher. Nummer 4, Gebetskarte Nummer 4. Wer hat sie? Ganz hinten. Also gut. Komm her, Dame. Nummer 5, ihr werdet alle aufgerufen. Einer nach dem anderen. Nummer 5, welche Karte hast du? Der Bruder sagt, Nummer 3b, der Übersetzer. Nummer was? 3, der Übersetzer. Nummer 3, da hat sich jemand geirrt. Dieser Mann hier hat die Karte Nummer 3, in Ordnung. Nummer 4, wer hat Nummer 4? Gebetskarte Nummer 4, in Ordnung. Nummer 5, wer hat die Gebetskarte Nummer 5? Nummer 6, wer hat sie? Nummer 6, Dankeschön. Komm, Nummer 7, nehmt einfach eure Plätze ein. Nummer 7, Nummer 8, 8, 9, 9, habe ich es gesehen? 9, jemand? Macht schnell, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren. Nummer 9, Gebetskarte Nummer 9, bitte. Jemand muss mir beim Betrachten helfen. Steht ihr Brüder auf und helft mir beim Anschauen. Nummer 9, ist sie nicht da? Na gut, wenn sie kommt, kann sie ihren Platz einnehmen. Ich hätte aussteigen können. Ich habe lange gepredigt. Nummer 10, Gebetskarte 10. Hebe deine Hand, damit wir sehen können, wer du bist. Na gut, komm. 11, Gebetskarte 11. Hattest du sie nicht, Dame? Hebe deine Hand, wenn ich es dir sage. Und dann weißt du es, wenn deine Nummer aufgerufen wird. Nummer 12. Nummer 12. Wer hat sie? Nummer 12. Komm, Dame. Nummer 13, Gebetskarte 13. Ganz hinten. Komm, Dame, wenn du aufstehen kannst. Nummer 13, Nummer 14, Nummer 14. Wo ist sie? Gebetskarte 14, ganz hinten. Na gut, dann komm mal her, Dame. Nummer 15, dieser Mann hier, Nummer 15, 16, 16, 16. Gebetskarte Nummer 6, drüben in der Ecke, 17. Seht ihr, es ist keine Arena. Wir rufen sie auf, einer nach dem anderen. Es gibt kein großes Wettrennen, bei dem man einfach reinhüpft. Wisst ihr, wir wollen Ordnung, seht ihr, Ehrfurcht. Nummer 16, Gebetskarte Nummer 16. Nummer 16, hat diese Dame 16? Jemand sagt 14, der Übersetzer, 14. Nummer 16, 16, in Ordnung, danke. Nummer 17, schon notiert, ja, 17, 18, in Ordnung, ja. Nun, Sie haben so viele da oben, wo Sie im Moment in der Ecke stehen können. Wir fangen in ein paar Minuten von dort aus an. In Ordnung. Wie viele von euch haben keine Gebetskarte, während die Leute aufgereiht werden? Zeigt eure Hände. Und ihr seid krank? In Ordnung. Während ich die Bibelstelle für euch zitiere. Du hast keine Gebetskarte, bist aber krank, also wirst du nicht in die Gebetslinie gerufen. In Ordnung. Wie viele in diesem Gebäude, die mich nicht kennen und wissen, dass ich nichts über sie weiß, die heben ihre Hand, die krank sind. Wisst ihr? Seht ihr? Um ehrlich zu sein, sehe ich nicht eine einzige Person, die ich kenne. Nun, ihr kennt mich vielleicht, aber ganz ehrlich, ich meine das keineswegs böse, aber ich habe euch noch nie gesehen und ich sehe nicht eine Person, die ich kenne, es sei denn, es ist diese kleine, etwas schwerfällige Kerl, der da sitzt. Sehe ich die richtige Person an? Ich habe vergessen, wie dein Name lautet. Du kommst aus Missouri. Ich weiß, dass er ab und zu zum Tabernakel kommt. Nun, und auf der Plattform, denk daran, Gott ist genauso auf der Plattform wie da draußen. Ich kenne niemanden hier, nur um zu sagen, dass ich ihn kenne, außer dem Bruder hier und Bruder Moore, um wirklich einen Namen zu kennen oder jemand zu kennen. Ich kenne vielleicht, ich glaube, das ist dein Vater, der da hinten sitzt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das ist. Und Jim McGuire hier, der Bandjunge, sitzt hier. Und das ist alles, was ich sehe, um herauszufinden, wer sie sind. In Ordnung, hört zu. Lasst uns einfach so eine kleine Geschichte erzählen, während ihr euch fertig macht. Eine andere Geschichte, die wir über den Herrn Jesus erzählen können. Hier, Wie viele wissen, dass es in der Bibel einmal eine Frau gab, die eine Blutkrankheit hatte? Und sie konnte nicht, sie wurde auch nicht in die Gebetslinie gerufen. Aber sie besaß zwar keine Gebetskarte, aber sie hatte Glauben. Und das ist es, was Gott berührt. Und als Jesus die Straße entlang ging, schlüpfte diese kleine Frau hinein und berührte den Saum seines Gewandes. Wie viele wissen, dass das palästinensische Gewand frei hing? Es war ein Gewand und sie hatten auch einen Untergewand, um den Staub von ihren Beinen zu halten. Sie hatten also ein Untergewand. Das Kleidungsstück nahm beim Gehen Staub auf. Und so hatten sie ein Untergewand. Und diese Frau berührte mit ihren Fingern den Saum seines Gewandes. Und Jesus blieb stehen und sagte, wer hat mich berührt? Ich glaube nicht, dass er nur einen Scherz gemacht hat. Ich glaube nicht, dass er das getan hat. Ich glaube, er wusste wirklich nicht, wer es war. Er fragte, wer hat mich angerührt? Und so viele Menschen legten ihre Arme um ihn. Hallo Rabbi, ist das der Prophet von Galiläa? Wir sind froh, dich hier zu sehen. Jedermann, wie geht es dir? Petrus sagte, Herr, er wies ihn zurecht, heißt es in der Bibel. Mit anderen Worten, Petrus könnte gesagt haben, das klingt ziemlich ungewöhnlich, dass ein Mann deines Kalibers sagt, wer berührte mich? Und ich vermute, seit ich mit dir gesprochen habe, haben dich 50 Hände berührt. Und dann fragst du, wer hat mich berührt? Das hört sich mental nicht richtig an, Herr. Du solltest so etwas nicht sagen. Die Bibel sagt, Petrus wies ihn zurecht. Aber Jesus sagte, ich merke, dass da Tugend von mir gewichen ist. Es war eine Art von Berührung, eine Berührung des Glaubens. Tugend ist Kraft. Ich merkte, dass meine Kraft, ich bin schwach geworden. Jemand hat mich mit einer Berührung des Glaubens berührt. Nun, er konnte es körperlich nicht spüren. Ihr könntet meinen Mantel berühren, aber zwischen dem Saum seines Gewandes und seinem Körper ist viel mehr als bei meinem Mantel. So wie der blinde Bartimäus, der 100 Meter von ihm entfernt stand und sagte, Jesus, du Sohn Davids. Und all die Leute schrien, wir haben gehört, dass du die Toten auferweckt hast. Wir haben hier um einen ganzen Friedhof voll von ihnen. Komm her und erwecke sie, dann glauben wir dir. Seht ihr, diese Kritiker und so weiter. Aber Jesus hörte Bartimäus nicht einmal. Aber sein Glaube stoppte ihn, seht ihr, sein Glaube bewirkte es. Nun, der Glaube dieser Frau hielt ihn auf und er sah sich in der ganzen Menge um, bis er die kleine Frau fand und er erzählte ihr von ihrem Zustand, sagte, dein Glaube hat dich gerettet. Ist das richtig? Eine gewöhnliche, kleine, schwache, aussehende Frau wurde geheilt. Und was hat sie denn getan? Sie hat nicht ihn wirklich berührt, sie hat Gott berührt durch ihn. Nun, dann ist das, wie viele wissen, diese Prediger wissen es, das weiß ich, aber im Hebräerbrief heißt es, Jesus Christus ist der Hohepriester, der mit unseren Schwächen in Berührung kommen kann. Ist das richtig? Die Prediger sagen Amen, der Übersetzer. Wie viele in der Zuhörerschaft wissen das? Die Versammlung sagt Amen, der Übersetzer. Nun, wenn er der Hohepriester ist, ist er derselbe Hohepriester, der er immer war. Es gibt keinen Mittler zwischen Gott und den Menschen als den Menschen Christus Jesus. Wenn er derselbe ist, gestern, heute und für immer, und ihr ihn genauso berührt habt, wie sie es getan hat, und er berührt werden kann, und wenn ihr ihn genauso berühren würdet, würde er dann nicht genauso reagieren wie damals, wenn er gestern, heute und für immer derselbe ist? Ist das so? Amen, der Übersetzer. Seht ihr, das Einzige, was wir tun müssen, ist ihn zu berühren. Nun, nicht einen unserer Brüder berühren oder mich berühren, das sind nur eure Brüder, versteht ihr? Aber berühre ihn, euer Glaube berührt ihn, dann wird er sein Werkzeug benutzen. Und er wird heute dasselbe tun, was er immer getan hat. Er ist derselbe heute und immer. Glaubt ihr das? Die Versammlung sagt Amen, der Übersetzer. So, jetzt möchte ich von euch allen ungeteilte Aufmerksamkeit. Jeder bleibt für die nächsten paar Minuten auf seinem Platz und betet. Es ist eine großartige Sache, hierher zu kommen und ein Evangelium zu predigen, das Menschen, die früher Schmuggler, Spieler, Prostituierte und alles andere auf der Straße waren dazu bringt, in Jesus Christus an himmlischen Plätzen zu sitzen und die Eingebung des Geistes zu spüren, der uns so weit bringt, dass wir uns selbst verlieren und Amen und Halleluja schreien, um Gott zu loben. Das ist eine wunderbare Sache. Aber dann, in der gleichen Zuhörerschaft, wo das Evangelium gepredigt wird und gesagt wird, dass er war, jetzt, um ihn wieder zu identifizieren, genau derselbe. In dieser Gebetslinie, die hier steht, sehe ich keine einzige Person in dieser Reihe, die ich kenne. Es gibt keine einzige Person. Wenn jeder von euch in der Gebetslinie ein Fremder für mich ist, ich kenne euch nicht, ihr wisst, dass ich nichts über euch weiß, dann hebt eure Hand. Jeder von euch in der Gebetslinie, der weiß, dass ich nichts über ihn weiß, hebt die Hand. In Ordnung. Ich nehme an, es war die ganze Gebetslinie. Also ich kenne keinen von ihnen. Das ist die einzige Möglichkeit, die... Und wenn jemand denkt, dass das falsch ist, dann kommt her und nehmt meinen Platz ein. Seht ihr? Solange ihr das nicht auch könnt, solltet ihr nichts dazu sagen. Jesus sagte, wenn ich die Teufel durch den Finger Gottes austreibe, durch wen treiben dann eure Kinder sie aus? Mit anderen Worten, welches System haben sie besser? Siehst du? Nun haben wir eine Zeit hinter uns, in der jeder an die gute alte Tradition des Handauflegens denkt. Und das ist auch gut so. Aber jetzt, meine Predigerbrüder, nehmt mich einfach zur Kenntnis. Das war eine jüdische Tradition, seht ihr? Jairus sagte, komm, lege die Hand auf meine Tochter, dann wird sie leben. Aber der Römer, der Heide, sagte, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Sprich nur das Wort. Ist das richtig? Es ist das Wort, das gesprochen wurde. Die Heiden, seht ihr, wenn dieser Römer das denken konnte, ein Heide, der ihn gerade gesehen hatte, dann sollten wir das auch tun. Denn er kannte die Worte von Jesus Christus. Er sagte, ich bin ein Mann unter Autorität. Ich sage zu diesem Mann, geh, und er geht, und dieser kommt. Er muss, denn er ist mir unterstellt. Was hat er damit gemeint? Dass jede Krankheit und jedes Leiden unter dem Befehl von Jesus Christus steht? Ja, mein Herr, er hat Vollmacht. Und wenn wir ihn sprechen hören können, dann zeigt das, dass er bei uns ist. Wie viel größer wäre es für uns Heiden, wenn wir heute Abend wüssten, dass er unter uns ist, und wir ihn erreichen und erkennen können. Nicht zu sagen, Bruder Branham hat mir die Hände aufgelegt, Bruder Roberts und jemand anderes, sondern durch den Glauben an den Sohn Gottes sagen, ich nehme dich an, Herr Jesus, du bist hier, du heilst mich. Wenn er sich nun zu erkennen gibt und durch das Evangelium beweist, dass er jetzt genauso hier ist wie damals, ich habe euch nachgewiesen, dass das sein Erkennungszeichen ist. Ist das richtig? Er hat verheißen, dass diese Dinge in der Endzeit geschehen werden. Und wir haben gesehen, wie die Gemeinde durch Luther, Wesley, Pfingsten und bis zum Ende mittendrin war. Seht ihr? Und hier sind wir nun im laodizäischen Zeitalter, dem Zeitalter der Sodomiten. Und hier sind wir nun. Der Dienst ist durch jeden Winkel des Wortes gekommen. Und ich glaube, das ganze Geheimnis Gottes ist bereits gepredigt worden. Jetzt geht es darum, Christus in seinem Volk zu erkennen. Gott, der im menschlichen Fleisch wirkt, so sehr er mich auch salben würde, ihr müsst auch gesalbt sein, um es zu glauben. Versteht ihr? Ihr seid derjenige, der die Berührung vornehmen muss. Seht ihr? Und wir beide zusammen bilden eine Einheit. Ich kenne euch nicht, ihr kennt mich nicht, ihr glaubt einfach und ich glaube und dann nimmt Gott uns beide an die Hand. Das ist Gott. Und die Bibel sagt, wenn ihr alle in Zungen reden würdet und es käme einer unter euch, der nicht gelehrt ist und es gäbe keinen Ausleger, dann würde er sagen, ihr seid verrückt. Wenn aber einer weissagt und das Geheimnis des Herzens offenbart, dann werden sie alle niederfallen und sagen, Gott ist mit euch. Ich bin dankbar, dass dieser Tag kommt und ich lange genug lebe, um es in der herausgerufenen Gemeinde zu sehen. Ihr erinnert euch, er ging nicht nach Babylon, er ging auch nicht nach Sodom. Er geht zu den Herausgerufenen, den Auserwählten. Das ist das Zeichen, das sie sehen. Sie haben ihre eigenen Gruppen, ihre Organisation und machen weiter. Aber dies ist der Herr Jesus Christus in der Gestalt des Heiligen Geistes, der sich unter seinem Volk bewegt und dasselbe tut, was er tat, als er hier auf der Erde war, indem er sich mit seiner Braut identifiziert. Nicht die Gemeinde. Es gibt einen Unterschied zwischen der Gemeinde und der Braut. Ich will keine Lehre predigen, denn das tue ich nicht. Aber meiner bescheidenen Meinung nach geht die Braut durch die, oder die Gemeinde geht durch die Trübsal, das sechste Siegel, um sich zu reinigen, das ist richtig. Aber die Braut nicht. Sie geht vorher in die Entrückung. Es ist Zeit, für die Braut herausgerufen zu werden. Deshalb glaube ich, dass es jetzt an der Zeit ist, sie herauszurufen. Entschuldigt mich, Brüder, ich sollte keine Lehren predigen. Sie könnten vielleicht anders. Wenn ihr das tut, ist es wie beim Essen von Kirschkuchen. Ihr werft den Kern weg und esst den Kuchen. Seht ihr? So ist es richtig in Ordnung. Aber ich glaube, da machen wir einen Fehler, denn manche von uns glauben, die einen sagen, es geht vorbei und die anderen sagen, die Gemeinde wird es durchziehen. Aber sicher, es gibt die Gemeinde in Babylon, dort draußen in Sodom. Die Braut ist herausgerufen worden und sitzt hier oben und wartet auf den kommenden Sohn. Das ist richtig, genau. Da wird das Zeichen gesetzt. Nicht unten bei den Konfessionslosen, sondern bei den Auserwählten. Nun, vor Gott, der mein Richter ist und vor dem ich stehe und nicht lüge, sage ich feierlich, dass es keinen Menschen in dieser Reihe gibt, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Außer denjenigen, die ich hier genannt habe, gibt es keine einzige Person, über die ich etwas weiß oder die ich jemals gesehen habe, wenn ich die Bibel vor mir habe. Wenn Jesus derselbe ist gestern, heute und für immer, wie ich es euch gesagt habe, und ihr wisst, dass ich kein Theologe bin und kein Prediger bin, so wie eure Pastoren hier, die gesalbt wurden, um das zu predigen, das ist ihre Berufung, das ist meine Berufung, gesalbt mit dem Heiligen Geist, um Gott durch sein Volk fließen zu lassen. Seht ihr? Wollt ihr das glauben? Wenn er sich heute Abend unter seinem Volk zeigt, das hat er verheißen, noch eine kleine Weile und die Welt wird mich nicht mehr sehen. Die Ungläubigen werden mich nicht sehen. Nein, sie sind da draußen in Sodom. Aber ihr werdet mich sehen, denn ich werde bei euch sein, ja, in euch sein. Die Werke, die ich tue, werdet auch ihr tun. Mehr als das sollt ihr tun. Ich weiß, dass in der King James Bibel mehr steht, aber nimm das Emphatic Diaglot und siehe nach, ob es nicht steht. King James sagt mehr, man kann nichts Größeres tun. Nichts könnte größer sein. Er hat Kranke geheilt, Tote auferweckt, der Natur Einhalt geboten, alles getan, was es gibt, aber ihr werdet noch mehr tun. Denn er wird hier nur in einer Person dargestellt, Jesus Christus, Gott. Aber jetzt ist Gott in seiner Gemeinde überall. Mehr als das sollt ihr tun, denn ich gehe zum Vater und komme zurück in der Gestalt des Geistes. Vater Geist, dieselbe Feuersäule, die die Kinder durch die Wüste führte, die in Jesus Christus wohnte, kehrte zu Gott zurück und sagte, ich komme von Gott und ich gehe zu Gott. Beachte, was dann geschah, sobald er das getan hatte. Saulus von Tarsus wurde auf seinem Weg nach unten von diesem großen Licht getroffen, wie ich gestern Abend sagte. Er wusste, dass es der Herr war. Er fragte, Herr, wer bist du? Er sagte, ich bin Jesus. Seht ihr? Dieselbe Feuersäule, dasselbe Licht, das unter uns ist und das Leben ausstrahlt, als es in Jesus Christus war, tut dasselbe heute in der Gemeinde der Braut. Seht ihr? Wollt ihr das glauben? Die Versammlung sagt, Amen, der Übersetzer. Nun möge der Herr Gott kommen und von dem sprechen, was ich von ihm gesprochen habe. Dieser einfache Glaube, Gott im Himmel weiß es, seht ihr? Ich glaube das einfach. Als er mich dort oben getroffen hat, hat er mir das gesagt. Und hier stehe ich heute Abend. Ich stehe hier, ich schätze, es sind 300 Menschen oder mehr hier drin. Und ich habe schon vor einer 500.000 Menschen gestanden und sie herausgefordert, überall auf der Welt. Und er wird nicht, er ist Gott. Es geht nicht darum, was ich gesagt habe, sondern darum, was er gesagt hat. Es ist sein Wort. Nun möchte ich, dass jeder ehrfürchtig bleibt, wenn es geschieht. Wenn er nicht kommt, kann ich nichts anderes tun, als eine Gebetslinie zu bilden, den Kranken die Hände aufzulegen und für sie zu beten und dann nach Hause zu gehen. Aber mehr kann ich nicht tun. Ich kann nicht. Ich bin ein Mann. Ich bin euer Bruder. Seht ihr? Nun, aber wenn der Heilige Geist etwas Herausragendes tut und ihr es wunderbar findet, dann ist Gott ein Gegenstand der Anbetung. Betet ihn so viel an, wie ihr möchtet, aber macht keine Fotos und macht keine Lichtblitze, denn er ist ein Licht. Wer hat schon mal ein Bild von ihm gesehen? Ihr kennt es. Sicher, es steht in Washington DC. Seht ihr? In Ordnung. Seid ehrfürchtig. Und ich wünschte, ihr würdet jetzt wirklich beten, denn ich beobachte die Zuhörer. Und vielleicht versuche ich morgen Abend hierher zu kommen. Seht ihr? Nun, ich weiß nicht, nur Gott hat die Verheißung gegeben. Aber wenn er sich hier zu erkennen gibt, Herren, wir wollen Jesus sehen. Und das ist der einzige Weg, wie ihr. Ihr könnt das nicht nachmachen, denn das ist ein Wunder. Es ist ein Paradox. Es ist wirklich ein Paradox. Seht ihr? Ein Paradox ist ein Wunder. Etwas, das man nicht erklären kann. Nun steht hier eine Frau. Ich habe genauso wenig Ahnung, warum diese Frau dort steht, wie alle anderen. Es sei denn, jemand hier kennt sie. Sie ist einfach nur eine Frau, die da steht. Aber zufällig ist es eine Frau. Mir kommt ein perfektes Bild aus Johannes 4 in den Sinn. Ein Mann und eine Frau treffen sich, so wie der Herr sich mit der Frau am Brunnen traf. Seht ihr? Wenn diese Frau hier stehen würde und ich nicht, sie könnte krank sein. Vielleicht ist sie aber auch nicht krank. Vielleicht hat sie ein häusliches Problem. Vielleicht hat sie ein finanzielles Problem. Oder vielleicht steht sie hier für jemand anderen. Ich weiß nicht, weswegen sie hier ist. Ich kann es euch einfach nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Ich weiß es nicht, aber sie weiß es. Wenn ich nun zu ihr käme und ihr die Hände auflegte und sagte, ich lege dir die Hände auf, Schwester, Gott sei gepriesen, du wirst wieder gesund. Denn in der Bibel steht, legt den Kranken die Hände auf, so werden sie gesund. Amen. Geh weiter und freue dich, du bist geheilt. Wenn sie das glauben will, ist das in Ordnung, denn so steht es in der Bibel. Wenn sie die Hände auf die Kranken legen, werden sie gesund. Das ist wahr, so steht es in der Bibel. Aber was ist, wenn der Heilige Geist hier steht und ihr etwas sagt, was sie getan hat, was in ihrem Leben zurückgeblieben ist, was sie getan hat oder sie jetzt tut, wofür sie hier ist, was sie will? Nun, dann weiß sie, ob es die Wahrheit ist oder nicht. Dann weiß sie, dass es von einer übernatürlichen Macht kommen muss. Nun kommt es darauf an, wie sie es einordnen würde, als Beelzebub oder wie die Frau am Brunnen. Wir wissen, dass der Messias das tun wird, seht ihr? Und je nachdem, was sie will, bekommt sie ihren Lohn. Aber wenn er ihr sagt, was sie getan hat und wenn es richtig ist, wird sie erkennen, dass es richtig ist. Und wenn er weiß, was sie getan hat, dann kann sie ihm auch vertrauen, dass er sagt, was sie sein wird. Ist das richtig? Wenn sie darauf vertrauen kann, dass er weiß, was er war. Und sie weiß, ob es richtig ist oder nicht. Was ist denn mit dem, was er sein wird? Ist das nicht eine wunderbare Zeit? Die Versammlung sagt Amen. Sagt, worauf wartest du noch, Bruder Branham? Ich warte auf ihn. Genauso ist es. Ganz genau. Wenn er nicht kommt, kann ich nichts tun. Das ist alles. Ich warte nur auf ihn. Genau. Seht ihr? Lasst uns die alte Hymne Glaube nur singen. Gib uns hierfür den Ton an. Glaube nur, glaube nur, alle Dinge sind möglich. Glaube nur, glaube nur, glaube nur, alle Dinge sind möglich. Glaube nur. Im Namen Jesu Christi nehme ich jetzt jeden Geist hier unter meine Kontrolle zur Ehre Gottes. Und jetzt sitzt ganz still. Nun, ihr habt das Bild gesehen und ich werde euch eines Tages am Richterstuhl Christi treffen. Es ist keine 2 Fuß von der Stelle entfernt, an der ich jetzt stehe. Das ist richtig. Wenn das nun derselbe Heilige Geist ist, Jeder weiß, dass der Engel des Bundes Jesus Christus war, der Israel durch die Wüste geführt hat. Und wenn er jetzt kommt und ich habe beteuert, dass er dieses Licht, ich weiß nicht genau, wo es ist, aber es ist genau hier in meiner Nähe. Ich fühle es und ich weiß, dass es hier ist. Wenn er mein Leben, meine eigenen Gedanken, mein Urteilsvermögen, alles von mir wegnimmt und sein eigenes hervorbringt, dann ist es Christus. Werdet ihr nun alle glauben, dass er es tun wird? Die Versammlung sagt, Amen, der Übersetzer. In Ordnung, seid jetzt sehr ehrfürchtig. Ich muss noch kurz mit der Dame sprechen. Wer auch immer der Techniker dieses Mikrofons hier ist, beobachte es. Denn wenn ihr eine Vision habt, seid ihr weit weg von hier. Ihr seid irgendwo anders im Leben eines Menschen. Irgendwo anders, als ob ihr in einem anderen Land wärt. Und ich muss einfach reden und sagen, was ich sehe. Und dann, wenn es mich verlässt, dann weiß ich nicht mehr, was ich gesagt habe. Versteht ihr? Achtet also auf das Mikrofon, egal wo es sich befindet. Während ich mit der Frau spreche, genau wie unser Herr mit der Frau am Brunnen, um mit ihr zu reden, um ihren Geist einzufangen. Denn ich habe vor einiger Zeit mit dem Predigen angefangen und es ist irgendwie, bevor ich den Raum verlasse, am Tag faste und bete ich. Und es ist ganz nah bei mir und ich sollte einfach reinkommen, jemand anderen reden lassen und dann direkt auf die Kanzel gehen. Es wäre viel besser. Aber wenn ich heute Abend hier bin, dann möchte ich mit der Dame sprechen. Nun, Dame, der Herr Jesus ist groß und er ist nicht tot, sondern er lebt für immer. Glaubst du das? Ich glaube, dass du das glaubst. Wir, die wir hier stehen, als Mann und Frau, die Christus eines Tages gegenüberstehen werden, wir müssen ihn sehen. Aber ich merke, dass du eine Christin bist. Denn sobald ich anfange zu reden, spüre ich, wie ihr Geist hereinkommt. Wenn die Dame die Wahrheit bezeugt, fühlt sie gerade ein ganz seltsames Gefühl, so richtig süß und warm. Wenn ihr es mit euren Augen sehen könnt, ihr, die ihr es noch nicht gesehen habt, hier ist es, genau zwischen mir und ihr, seht ihr, eine Art bernsteinfarbenes Licht. Es legt sich gerade über die Dame. Und im Namen des Herrn erkennt sie, dass sie sich ganz anders fühlt als wir. Nur die Gegenwart deines Bruders kann das nicht bewirken. Wenn das so ist, hebe einfach deine Hand zu den Leuten. Seht ihr? Ja. Nun schaue ich die Dame an, ein perfekter Blickkontakt mit ihr. Die Frau ist über etwas beunruhigt. Und zwar darüber, dass sie beschattet ist. Ein dunkler Schatten liegt über der Frau und sie ist beunruhigt. Ja? Es ist Krebs. Sie hat Krebs. Und dieser Krebs befindet sich an ihrer Hand, an ihrem Finger. Das stimmt. In ihrer Hand. Ich kann ihn hier nicht erkennen, aber er ist auf jeden Fall an ihrer Hand. Das stimmt. Wieso denken manche Leute das? Versuch jetzt nicht, deine Gedanken zu verbergen. Ich kann sie hier durch den Heiligen Geist auffangen. Jemand sagte, er hat es erraten. Ich habe es nicht erraten. Ich kenne die Frau nicht. Also, ich habe das nicht erraten, ich tat es nicht. Nun hier, ihr habt gerade, ich kann es von hier aus nicht sehen, es ist auf, hier, in Ordnung, nimm deine Hand runter, sieh mich an. Glaubst du mir, dass ich Gottes Diener bin? Willst du das tun? In Ordnung, lass uns woanders hingehen. Ja, du bist ein Gläubiger und du solltest daran glauben. Ich habe schon einmal für dich gebetet, vor langer Zeit, als du Krebs hattest und du wurdest geheilt. Du sagst, du kanntest die Frau. Das habe ich nicht. Ich habe sie nie in meinem Leben gesehen, soweit ich weiß. Ich sehe sie nur in dieser Vision. Ich will euch etwas zeigen. Sie hat jemanden auf dem Herzen, für den sie betet. Das ist ihr Mann. Er ist hier. Wenn ich dir sage, was mit ihm los ist, glaubst du dann, dass er geheilt wird? Er hat Probleme mit der Prostata. Und das ist so, spricht der Herr. Jesus Christus macht euch gesund. Glaubt ihr? Herren, wir wollen Jesus sehen. Er ist derselbe gestern, heute und für immer. Glaubt ihr, dass er der Sohn Gottes ist? Wie viele von euch glauben, dass es Jesus Christus ist? Die Gemeinde jubelt. Habt einfach Glauben. Zweifelt nicht. Glaubt an Gott. Er ist heute genauso groß, wie er es immer war. Nun sagtet ihr, genau wie, Herren, wir wollen ihn sehen. Wenn das die Frau am Brunnen in ihrem geistlichen Zustand dazu gebracht hat, das Zeichen des Messias zu erkennen, und wir Bibelleser, die wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, was sollte das mit uns machen? Wie ich schon oft gedacht habe, als Maria durch den Heiligen Geist schwanger wurde, der dieses Baby überschattete und erschuf, erzählte er ihr, was geschehen war. Sie lief zu ihrer Cousine Elisabeth, die im 6. Monat mit Johannes, der Frau von Zacharias, schwanger war, und sie waren Cousins und Cousinen. Und als Maria Elisabeth erzählte, dass auch sie ein Kind bekommen würde, von dem sie nicht wusste, dass der Heilige Geist es bringen würde, sagte sie, sie nannte seinen Namen Jesus. Wisst ihr, der kleine Johannes war 6 Monate im Mutterleib und hatte sich noch nicht einmal bewegt. Seht ihr, das ist ungewöhnlich. Mit 2 oder 3 Monaten bewegt sich das Baby. Aber das hier war ungewöhnlich. Der kleine Johannes war tot im Bauch seiner Mutter. Und als Maria den Gruß hörte, sagte sie, ich soll ihm den Namen Jesus geben. Das erste Mal, als der Name Jesus Christus von menschlichen Lippen ausgesprochen wurde, erweckte es ein kleines totes Baby im Mutterleib zum Leben. Was sollte es mit einem Mann oder einer Frau machen, die vom Geiste Gottes geboren sind? Seht ihr, was sollte es tun, wenn wir wissen, dass wir in diesen letzten Tagen leben? Die Schrift, die heute Abend hier in unserer Mitte auf unseren Stimmen liegt, wenn wir sehen, dass Jesus Christus uns das letzte Zeichen vor dem Feuer gibt, was soll es bei uns bewirken? Es sollte uns auf die Knie zwingen, Buße zu tun. Ich warte nur noch einen Moment, schüttel es irgendwie ab, denn es schwächt mich. Wenn es den Sohn Gottes schwächte, wenn die Tugend von ihm genommen wurde, was würde es dann mir, einem aus Gnade geretteten Sünder, antun? Nun ist hier eine junge Frau wie, ist das die Nächste? Ist das die, wie geht es dir? Ich hatte mich umgedreht, ich wusste es nicht. Wir sind uns fremd, nehme ich an. Wir kennen uns nicht, ich kenne dich nicht und du bist Jahre jünger als ich. Und wir wurden wahrscheinlich meilenweit voneinander entfernt geboren. Wir treffen uns zum ersten Mal, aber glaubst du, dass ich Gottes Prophet bin? Oder entschuldige bitte, ich meine Gottes Diener? Das macht die Leute stutzig. Der Grund, das hier ist auf Band. Glaubt ihr, dass ich sein Diener bin? Glaubt ihr, dass Jesus Christus gestern, heute und für immer derselbe ist? Und glaubt ihr, dass dieses Licht, von dem ich spreche, der Geist Gottes ist, derselbe Geist, der die Feuersäule, die mit den Kindern Israels durch die Wüste zog, offenbar gemacht hat? Derselbe, der in jener Nacht mit Simon Petrus in das Gefängnis kam, dieses Licht und die Türen des Gefängnisses öffnete und ihn freiließ? Glaubt ihr auch, dass er eines Tages kommen und uns befreien wird? Ich glaube das auch. Komm zum Grab und öffne die Türen. Ich werde aus den Toten auferstehen. Ich vertraue auf ihn. Er ist heute Abend hier. Ist es nicht wunderbar zu wissen, dass wir nicht irgendeiner menschlichen Philosophie folgen müssen? Wir haben hier eine Bibel, die darüber spricht, und er ist hier, um seine Gemeinde zu identifizieren, um ihr den Entrückungsglauben zu geben, damit sie weggenommen werden kann. Wie kann man da noch still sitzen? Ich habe gerade mit der Dame gesprochen. Nun, ich kenne sie nicht. Hier ist meine Hand. Ich habe sie noch nie gesehen, soweit ich weiß. Nur wenn ich dich nicht kenne und du mich nicht kennst, so werden die Leute sagen, jemand hat gesagt. Der Mann, mit dem ich heute sprach, als er die Dosen einsammelte, sagte, die Leute sagen, Bruder Branham bringt seine eigene Gruppe mit. Daher kennt er sie. Ich gelobe feierlich vor Gott, dass ich diese Frau noch nie in meinem Leben gesehen habe, soweit ich weiß. Niemand sonst in dieser Linie. Wenn wir uns völlig fremd sind, Schwester, ich kenne dich nicht und weiß nichts über dich, hebe deine Hand. Wenn ich dich nicht kenne und du mich nicht kennst, da haben wir es. Ich habe die Frau nie gesehen, in Ordnung. Aber ich weiß, dass jemand hier bei uns steht, der uns beide kennt, der uns alle Tage unseres Lebens ernährt hat. Ihm vertraue ich, ihm glaube ich. Wenn ich dir helfen könnte und es nicht tun würde, wäre ich nicht würdig, über dieses Wort zu sprechen. Ich bin es jedenfalls nicht wert. Aber wenn ich dir helfen könnte und es nicht täte, Aber das Einzige, was ich tun könnte, wenn er hier stünde und du krank wärst, würdest du sagen, Jesus, heile mich. Er würde sagen, das habe ich schon getan, als ich auf Golgatha starb. Er wurde für unsere Übertretungen verwundet. Dort wurde der Preis beglichen. Es war vollbracht. Aber jetzt konnte er beweisen, dass er Jesus war, indem er dir das messianische Zeichen zeigte, dass er Jesus war. Und er verhieß, es zu tun. Was für ein Mai. Es gibt einfach kein Schlupfloch für den Teufel, um zu entkommen. Oder er ist in die Enge getrieben. Ist er nicht wunderbar? Der Grund, warum ich das gesagt habe, ist, dass ich gerade etwas beobachte. Die Dame ist gerade von einer Operation gekommen. Das ist richtig. Ist das so? Ein weibliches Problem und du wurdest operiert. Stimmt das? Und du leidest unter einer echten Schwäche und Nervosität. Stimmt das nicht? Du kannst dich kaum davon erholen und du bist gekommen. Und heute Abend, bevor du gekommen bist, hast du gebetet, dass du hierher kommst und für dich gebetet wird in der Linie. Ist das so? Hebe deine Hand hoch. Ich lese ihre Gedanken nicht. Nein, nein. Wenn ich dir durch den Geist Gottes sage, wer du bist, weißt du, ob es die Wahrheit ist oder nicht, oder? Würdest du dann glauben? Würdest du mit deinem ganzen Herzen glauben? Frau Gideon, glaube, so ist es richtig. Geh nach Hause, Jesus Christus macht dich gesund und glaube. Glaubt ihr auch? Die Versammlung sagt Amen, der Übersetzer. Lasst uns sagen, lobet den Herrn. Lobet den Herrn, sagt die Versammlung, der Übersetzer. Du meine Güte! Was? Habt einfach Glauben in Gott, zweifelt nicht. Erinnert euch, das war so spricht der Herr. Pass auf, was er sagte. Seht ihr, eine Vision ist eine Sache und so spricht der Herr eine andere. Wie geht es dir, mein Herr? Ich bin ein Fremder für dich. Wir gehören sogar zwei verschiedenen Rassen an, so wie die Frau am Brunnen. Aber Jesus ließ sie wissen, Gott hat alle Menschen aus einem Blut gemacht. Die Nationen und die Orte, an denen wir aufgewachsen sind und unsere Farben veränderten, haben nichts mit uns zu tun. Wir sind Brüder, Geschöpfe, die alle von Adam herkommen. Das ist richtig. Aber heute treffen hier zwei verschiedene Rassen aufeinander, genau wie damals. Wenn Jesus Christus, der Sohn Gottes, mir offenbaren kann, was du dir wünschst, glaubst du dann, dass er es dir geben würde? Du weißt es. Vielen Dank, mein Herr. Du weißt es. In Ordnung. Dann werden deine Magenbeschwerden verschwinden und auch deine Diabetes ist vorbei. Kehre nach Hause zurück. Wenn du glauben kannst, sind alle Dinge möglich. Jetzt kann jeder sehen, wenn ihr da oben helft, dass sie etwas hat, das sie lähmt. Ich weiß es nicht. Ich habe die Frau noch nie gesehen. Sie ist eine völlig Fremde. Wenn ich sie heilen könnte, würde ich es tun. Ich kann es aber nicht. Jetzt schau mal hier lang, Schwester. Petrus und Johannes, das ist nur zum Auffangen. Seht ihr, überall sind Menschen. Seht ihr, erinnerst du dich daran, wie er einen Blinden aus der Stadt führte und so weiter? Sieh mal, jeder Mensch ist ein lebendiger Geist. Sieh mal. Er will dich aus dem Glauben herausholen, von überall her. Nun, ich kann nicht heilen, das weißt du. Ich bin ein Mensch, genau wie dein Mann, dein Vater oder jeder andere. Ich bin ein Mensch, nur ein menschliches Wesen, aber er ist Gott. In Ordnung. Nun, es ist wahr, dass deine Behinderung eine Arthritis ist. Und du hast Arthritis. Es ist schlimm und wird immer schlimmer, das ist richtig. Und noch eine Sache, du hast ein ernsthaftes Nervenleiden. Du hast ein Blasenproblem. Das ist richtig. Hoher Blutdruck. Du hast einfach Komplikationen. Das ist richtig. Du bist nicht von hier. Nein, du kommst aus Kalifornien. Du kehrst zurück und glaubst, du wirst wieder gesund werden. Im Namen von Jesus Christus. Hab Vertrauen. Du glaubst? In Ordnung. Lass uns die Hände heben und sagen, danke, Herr Jesus. Die Gemeinde jubelt, der Übersetzer. Und Herr Jesus, wir loben und preisen dich für all deine Güte und Barmherzigkeit an uns. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Habt einfach Vertrauen und glaubt. Schaut euch jetzt an, wie sie weggeht. Seht euch das an. Die Gemeinde jubelt und lobt den Herrn, der Übersetzer. Seht ihr, sagt preis dem Herrn. Die Versammlung sagt, preis dem Herrn, der Übersetzer. Amen. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und für immer. Er lügt nicht. Er sagt die Wahrheit. Was er uns sagt, wird auch immer genauso geschehen. Er ist derselbe gestern, heute und für immer. Er versagt nie. Nun, jeder, der das glaubt, wenn ihr es akzeptiert, wird es mit euch genauso sein. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist zu glauben. Sind alle im Publikum gläubig? Die Versammlung sagt Amen, der Übersetzer. In Ordnung. Wie sieht es bei dir mit den Krampfadern aus? Denkst du, dass Gott dich von ihnen heilen und gesund machen wird? Glaubst du das? In Ordnung, dann werden sie dich verlassen. Ich möchte euch fragen, wer hat sie angefasst? Sie hat mich nie berührt. Ist das richtig? Was ist mit dir? Glaubst du das? Glaubst du, dass der Schmerz an deiner Seite verschwinden wird? Du leidest unter Schmerzen an deiner Seite. In Ordnung, sie werden weggehen. Ich fordere euch heraus, es zu glauben. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und für immer, identifiziert sich mit seinem Volk. Ich habe diese Frau und diese Person noch nie gesehen. Was haben sie berührt? Sie haben den Hohepriester berührt. Sie sind 20 Fuß von mir entfernt. Sie können mich nicht berühren. Es würde sowieso nichts nützen. Aber sie haben den Hohepriester berührt. Und er ist derselbe gestern, heute und für immer. Er ist Jesus Christus. Ihr müsst aber glauben. Nun, zu diesem Mann. Hier ist ein Mann wie Simon Petrus. Vielleicht der erste Mann, der heute Abend gekommen ist, glaube ich. Ein Mann, der wie der Herr Jesus gekommen ist. Ein Mann wie Simon Petrus, der vor den Herrn Jesus kam. Ein Mann, ich denke, es waren Frauen, jetzt ist es ein Mann. Wenn er gestern, heute und für immer derselbe ist, dann wird er genau sein, wie er damals war. Ist das richtig? Nun kenne ich den Mann nicht. Der himmlische Vater weiß das. Ich kenne ihn nicht. Er ist nur ein Mann, der hier steht. Aber Jesus Christus kennt ihn. Und wenn Jesus Christus mir offenbaren kann, warum er hier ist oder etwas über ihn sagen kann, dann weiß er, ob es die Wahrheit ist oder nicht. Der Mann wird es wissen. Und wenn jemand hier ihn kennt, wird er es auch wissen. Aber ich weiß es nicht. Ich muss einfach abwarten. Aber die Antwort ist hier. Sie ist hier. Sie ist in Christus. Das ist richtig. Und wir glauben es. Und jetzt ist das eine schwächelnde Angelegenheit. Sehr, sehr schwächelnd. Und ich erwarte, dass ihr glaubt und Vertrauen habt. Nun, da ich dich nicht kenne und genauso wie jemand Simon vor den Herrn Jesus gebracht hat, ich will damit nicht sagen, ich bin nicht der Herr Jesus, versteht ihr? Ich bin nur ein Mann. Aber ich versuche zu sagen, dass er hier unter den Menschen ist und ich möchte, dass sie das sehen. Und wenn sie das sehen konnten, dann konnten sie auch glauben und es akzeptieren. Wenn diese Verheißung, wenn er es macht, er kann nicht einfach hierher kommen und sagen, ich werde dich heilen, das würde gegen sein Wort verstoßen. Seht ihr, das hat er schon getan. Er ist einfach, das Letzte, was er tun kann, ist zu beweisen, dass er hier ist, um sein Wort zu erfüllen. Und wenn er es erfüllt und es hier vor euch allen offenbart, dann... Die verkrüppelte Frau, die sich mit ihrer Arthritis sogar auf einen Vierzöller heben musste, sprang auf und lief hier durch, weil es so spricht der Herr war. Seht ihr? Er hat sie geheilt. Jetzt könnt ihr sicherlich glauben, dass er hier ist. Dieser Mann ist ein Fremder für mich und ich für ihn. Wir sind beide Fremde. Wenn der Herr Jesus es offenbaren will, lasst ihn entscheiden. Würdet ihr dann alle glauben und eure Heilung annehmen, was auch immer, würdet ihr mit allem... Bruder Branham hält inne, der Übersetzer. Eine Dame dort, hier ist vor mir erschienen. Bruder Branham hält inne, der Übersetzer. Die Dame dort mit dem Lungenleiden. Glaube von ganzem Herzen und Jesus Christus wird dich gesund machen, wenn du glauben kannst. Glaubst du es? Ich bin ein Fremder für dich, aber Jesus Christus weiß, woran du gedacht hast. Glaube jetzt und du wirst gesund werden. Amen. Amen. Ist er nicht wunderbar? Ich kenne die Frau nicht. Ich habe sie noch nie in meinem Leben gesehen. Sie ist nur eine Frau, die dort sitzt. Aber sie, ich will euch etwas erzählen. Sie saß dort und sagte, Herr, lass mich dich berühren. Frag sie, ob das nicht richtig ist. So ist es. Das ist richtig. Und ich sah sie hier erscheinen und hörte, was sie sagte. Und als ich mich umdrehte, dachte ich, wo ist diese Art von Mensch, der so aussieht? Ich konnte sie nirgends sehen. Und ich schaute weiter. Und als sie dann, schaute ich mich um und direkt sah ich, wie sich das Licht über die Frau bewegte und über ihr hing. Und da war sie, seht ihr, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und für immer. Amen. Der Herr Jesus weiß alles. Jemand sagt, die Frau kam mit mir, der Übersetzer. Genau, das war es. Der Mann sagt, dass die Frau mit ihm kam. Amen. Ist das nicht toll? Seht ihr, ist das nicht wunderbar? Der Herr Jesus weiß alle Dinge. Seht ihr das nicht? Das kann nicht ich sein, Freunde. Ihr wisst das. Ihr seid viel intelligenter als das. Ihr wisst es. Nun, zu diesem Mann, der hier steht. Ich kenne dich zwar nicht und weiß nichts über dich, aber wenn der Herr Jesus mir etwas offenbart, weswegen du da bist oder was du getan hast, um deine Schwierigkeiten zu lösen oder was auch immer es ist, dann weißt du, dass es der Herr Jesus sein muss. Das ist richtig. Nun möge er dir das gewähren. Zunächst einmal leidet der Mann an einer Blutkrankheit. Nein, es ist Bluthochdruck. Er leidet unter hohem Blutdruck. Er hat auch etwas, das mit seinem Körper nicht stimmt. Ich sehe ihn mit hochgelegten Füßen sitzen oder, oh, das ist Wasser, das sich um deine Knöchel sammelt. Ungefähr so. Du bist ein Prediger des Evangeliums. Der Bruder sagt, Amen, der Übersetzer. Glaubst du, dass Gott mir sagen kann, wer du bist? Reverend Williams, wenn du von ganzem Herzen glaubst, kannst du von hier weggehen und gesund werden. Die Gemeinde jubelt, der Übersetzer. Gott segne dich. Amen. Glaubt ihr? Die Gemeinde jubelt, der Übersetzer. Glaubst du, dass Gott Krebs heilt? Glaubst du, dass er Krebs heilt und Menschen gesund macht? Dann geh gläubig von der Plattform und lass dich heilen. Amen. Glaube von ganzem Herzen. Glaubst du, dass Gott von Herzleiden heilt? Du tust es. Nun, dann ist dein Herz geheilt. Geh und glaube von ganzem Herzen, gelobt sei Gott. Amen. Nun, du hattest ein wirklich seltsames Gefühl, als ich das zu dem Manne sagte, denn du hattest auch ein Herzleiden. Wenn du weiter glaubst, wird es nicht wiederkommen. Es wird dich für immer verlassen. Geh und glaube mit deinem ganzen Herzen. Amen. In Ordnung. Diese Frau, die hierher kommt, ist zu Tode beschattet. Sie hatte einen Krebs, aber jetzt ist er weg. Glaube von ganzem Herzen, dann wird er verschwinden und gesund werden. Wenn du nicht zweifelst, wird er nie wiederkommen. Wenn du nicht zweifelst, sondern glaubst, komm, Lady. Nun sagt ihr, ich hätte die Gedanken der Leute gelesen. Dreh es mal so. Der Engel des Herrn, der in den letzten Tagen kommen sollte, der Herr Gott Jehova sollte wissen, was hinter ihm ist, so wie er es tat. Diese Frau ist hinter mir. Glaube, Schwester, glaubst du mir, dass ich Gottes Diener bin? Wenn ja, dann hebe deine Hand. Die Frau hinter mir, hat sie ihre Hand gehoben? Jemand sagt, ja, der Übersetzer. Wenn der Herr mir offenbaren kann, was mit der Frau los ist, werdet ihr dann von ganzem Herzen glauben? Die Versammlung sagt, ja, der Übersetzer. Sie hat ein Frauenleiden, ein Damenleiden. Wenn das stimmt, winke mit der Hand, diese Dame hier. Du bist geheilt und Jesus Christus macht dich gesund. Ehre sei Gott. Wie es in den Tagen Sodoms war, so wird es auch bei der Ankunft des Menschensohnes sein. Diese Stelle an ihrem Gesicht hat sich in Krebs entwickelt. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, kannst du hingehen und es wird dich verlassen und du wirst gesund sein. Ich kann nicht heilen, aber Gott wird es, wenn du von ganzem Herzen daran glaubst. Ich bin kein Heiler. Aha. Amen. Glaubt ihr von ganzem Herzen? Die Gemeinde jubelt, der Übersetzer. Schwester, sieh dir das an, Dame. Du leidest an Arthritis. Am schlimmsten ist es morgens, wenn du versuchst, aus dem Bett zu kommen. Du rutschst mit einem Fuß aus und versuchst dann, dich zurechtzufinden und hältst dich irgendwann an den Dingen im Haus fest, um herumzulaufen. Das ist genau richtig. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, wird Jesus Christus dich gesund machen. Morgen Nachmittag wird es anders sein, wenn du es glaubst. Lasst uns sagen, preis dem Herrn. Die Gemeinde sagt, preis dem Herrn und jubelt der Übersetzer. Dieser Mann ist alt. Er hat ein Problem, das man Prostata nennt, was dem Alter seines Mannes entspricht. Mit ihm ist vieles nicht in Ordnung, aber eines der größten Probleme, für das er mich um Gebet bittet, ist Arthritis. Sie macht ihm schon seit einiger Zeit zu schaffen. Das ist richtig. Glaubst du daran? Geh deinen Weg und werde geheilt. Und danke Jesus Christus, der die Kranken gesund macht. In Ordnung, ich kenne das kleine Mädchen nicht, ein gesund aussehendes Kind. Schau mich an und glaube, Dame, glaubst du von ganzem Herzen? Glaubst du, dass ich sein Diener bin? Glaubst du, dass Gott mir deine Probleme offenbaren kann? Du stehst kurz vor einem Zusammenbruch, weil du nervös bist. Der Teufel hat dich belogen und will dir weismachen, dass du den Verstand verlierst und alles. Glaube das nicht. Du bist frei. Jesus Christus macht dich frei. Amen. Glaubst du? Ihr alle, die ihr zuhört, glaubt ihr jetzt in seiner Gegenwart? Die Gemeinde jubelt. Der Übersetzer. Glaubt ihr von ganzem Herzen? Schwester, glaubst du ihm? Glaubst du? Im Namen Jesu Christi sei geheilt. Amen. Glaube von ganzem Herzen. Sie ist nervös und hat ein Frauenleiden. Außerdem leidet sie an einer Arteritis. Sie ist kurz davor, zum Krüppel zu werden. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, dann kannst du frei werden. Glaubst du es? Dann in dem Namen des Herrn Jesus Christus. Nun, Schwester, steh auf und sei geheilt. Glaubt ihr von ganzem Herzen? Jetzt wartet. Hält Jesus Christus sein Wort? Hält er sein Wort? Wie viele glauben, dass er derselbe ist? Wie viele glauben, dass ihr Jesus Christus unter seinem Volk wirken seht? Die Gemeinde jubelt, der Übersetzer. Herr, wir wollen Jesus sehen. Nun, ich sage euch die Wahrheit. Ihr könnt sicherlich glauben, wenn Gott euch sagt, dass ich euch die Wahrheit sage. Jetzt spüre ich, wie mein Sohn oder jemand an meinem Mantel zieht, was bedeutet, dass es Zeit ist. Er wird von mir ablassen. Ich will euch die Wahrheit sagen. Das ist das Wort Gottes, das verheißt, das zu tun. Das Wort hat auch dies verheißen. Ihr habt eure Hände gehoben und gesagt, dass ihr gläubig seid. Ist das richtig? Die letzten Worte, die Jesus sagte, bevor er in die Höhe aufstieg, lauteten, er gibt den Menschen Gaben. Er sagte, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Wenn sie den Kranken die Hände auflegen, werden sie gesund werden. Ist das richtig? Wenn sie, die Gläubigen, wie viele sind Gläubige, sagt Amen, die Gemeinde sagt Amen, der Übersetzer, dann legt ihr eure Hände auf jemanden neben euch. Legt eure Hände auf denjenigen, der neben euch ist. Legt euch einfach gegenseitig die Hand auf und jetzt bete für diese Person. Herr Jesus, gewähre es, Herr. Satan, komm aus dieser Gruppe von Menschen heraus, im Namen Jesu Christi. Die Gemeinde betet weiter und frohlockt, der Übersetzer.